So eine Kacke aber auch. Da bietet Mattel Deutschland eine Sneak Preview an und ich bin nicht eingeladen. Ich hab schon alles versucht. Bestechung, Erpressung. Die wollten mich nicht mal reinlassen, als ich mir ein Teela-Kostüm angezogen habe. Hey, ich hab's. Der Stefan hat mir doch zum Geburtstag eines der letzten Exemplare vom Necronomicon geschenkt. Da drin gab es einen Spruch mit dem... Moment. Ja, genau. Da ist er. Mit diesem Zauberspruch kann ich das Tor zu einer benachbarten Dimension öffnen. Dann gehe ich einfach ein paar Schritte vorwärts, kehre hierher zurück und stehe im Inneren von Mattels Zentrale. Genial! Es klappt! Jetzt schnell hindurch! Klasse! Und 10 Meter weiter ist schon das zweite Portal, das mich zurückbringt. Aber schon eine seltsame Dimension hier. Sieht aus, als wäre man auf Sylt und...
Platz da, Mann!
Was? Wer hat da... Ah! Ich fall durch das erste Portal zurück!
War das gerade Sepp? Egal, ich muss abhauen, bevor diese Typen von Sony mich finden und dazu zwingen, ihnen das Drehbuch für den scheiß Masters-Film zu überarbeiten. Hey, ist das da vorne ein Dimensionstor? Und sollte mich das nicht stutzig machen?
Herr Volkmar.
Verdammt, da kommen sie! Nichts wie weg hier!
So warten Sie doch. Sie haben uns doch noch gar nicht gesagt, ob wir Battlecat jetzt sprechen lassen sollen oder nicht.
Mensch, Michael, ich kann es immer noch nicht fassen, dass Mattel Deutschland uns zu ihrer Sneak Preview eingeladen hat.
Ich auch nicht. Ein Glück, dass wir so kurzfristig Zeit hatten, da hinzufahren.
Eigentlich wollten sie ja das Romanische Quartett komplett dabei haben. Aber die meinten, dass sie Gordon und Sepp nicht erreichen können.
Ja, und vielleicht erfahren wir sogar schon etwas zur neuen Netflix-Serie. Aber guck mal da vor dem Besuchereingang. Das ist doch Sepp.
Tatsächlich. Sepp? Bist du das?
Hat Mattel dich doch erreicht?
Was? Was macht ihr beide denn hier?
Das wollte ich dich gerade fragen.
Ja, ich wollte da rein durch das Dimensionstor, aber dann war ich auf Sylt und Gordon hat mich zurückgestoßen und jetzt...
Moment. Ich verstehe kein Wort. Welches Tor?
Und was hat Gordon gemacht?
Alles abgegriffen habe ich, haha.
Gordon? Seit wann bist du denn bei Mattel drin?
Seit ich durch ein Dimensionsportal direkt im Konferenzraum gelandet bin.
Okay, klingt logisch. Aber wieso leuchtest du?
Weil ich direkt in ihre Weihnachtsdeko geknallt bin und mich in den Lichterketten verhängert habe.
Du Mistkerl, da wollte ich hin. Das wirst du mir... Ah!
Verdammt, Gordon hat Sepp eins mit der Tüte übergezogen, die er dabei hat.
Und ihr ratet nie, was ich in dieser Tüte habe.
Oh Mann, sag bloß, dass die dir die ersten Moto Origins gegeben haben.
Genau das.
Klasse, dann können wir davon Bilder machen. Reviews, Videos und...
Von wegen. Ich brauch den Kram nicht. Also werde ich ihn jetzt für ein Schweinegeld auf eBay verkloppen.
Nicht, wenn wir es verhindern können. Los, Matthias, nimm deine Hälfte des Zauberschwerts.
Hä? Meinst du den Schlüsselanhänger, den du mir geschenkt hast?
Genau, ich habe das Gegenstück. Wenn wir die beiden Hälften verbinden, können wir Gordon aufhalten.
Hör mal, Sepp, das ist doch nur ein Stück Plastik.
Genau, du Trottel. Und jetzt lass mich vorbei, Innerts. Ich muss nach Hause meine Toys
Ach du Kacke, Gordon ist bewusstlos.
War das ein Stromschlag? Aber wie...
Das war ich. Ich habe gesehen, dass das Kabel der Lichterkette nicht richtig isoliert war. Also habe ich einen Eimer Wasser geholt und draufgeschüttet.
Sehr gut, Michael. Und jetzt?
Und jetzt gehören die ersten Moto Origins mir!
Sepp?
Verdammt, er hat die Tüte.
Ganz genau. Und nun gehe ich da rein und...
Der Wachmann hat Sepp niedergeschlagen.
Genau das. Die beiden Spinner hier werden jetzt in Gewahrsam genommen. Und ihr beiden, ihr seht besser zu, dass ihr hier verschwindet, bevor ich die Polizei rufe. Hier gibt es Menschen, die arbeiten müssen.
Schon gut. Komm, Michael, wir gehen.
Was? Aber Matthias, wir wollten doch zur Sneak Preview.
Das werden wir auch. Hier, auf dem Boden lag aufgeklappt dieses Buch. Da drin wird ein Zauber beschrieben, mit dem man...
Das Tor zu einer benachbarten Dimension öffnen kann? Heißt das...
Genau das. Wir öffnen ein Tor zu einer anderen Dimension und dann...
Gehen wir ein paar Schritte vorwärts und landen direkt im Inneren von Mattels Deutschlandzentrale.
Was? Na, wie kommst du denn auf so einen Schmarrn? Wir gehen natürlich in eine Dimension, wo die neue Master-Serie schon läuft.
Das Hemanische Quartett! präsentiert von planeteternia.de.
Heute besprechen wir das Minicomic The Menace of Trapjaw oder auf gut Deutsch die Bedrohung von Trapjaw.
Wer Skeletors Leibwächter bisher nur vom Panzer überrollten Waffeningenieur kennt, ist hier also genau richtig.
Auch mit den Hörerfragen machen wir weiter.
Und wir befassen uns ein wenig mit den gar nicht mal so billigen Ultimate-Figuren von Super 7.
Das alles und mehr droht euch jetzt in Ausgabe 164 des Jemänischen Quartetts mit Sepp,
Melko 23,
Breitbart 14
und The Formless One.
Viel Spaß!
Das Jemänische Quartett präsentiert von planeteternia.de.
Ja, hallo, liebe Hörer. Ja, wir sind diesmal ein bisschen früher wieder dran als mit der letzten Folge, die ja doch viele Wochen sich hingezogen hatte, bis sie fertig war. Nichtsdestotrotz mussten wir uns ja auch ein bisschen reinkämpfen, denn vielleicht werdet ihr es in dieser Folge ab und zu hören, der Gordon und ich sind nicht ganz gesund, also im Kopf sowieso nicht, aber wir sind halt tatsächlich noch ein bisschen krank, beziehungsweise ein bisschen sehr krank. Also wenn sich das irgendwie eigenartig anhört, dann liegt es an unserer gesundheitlichen Verfassung. Nichtsdestotrotz haben wir ein volles Programm für euch dabei, unter anderem auch die Hörerfragen. Und da möchte ich nur kurz sagen, wenn ihr immer noch eine Frage von euch gerade vermisst, dann liegt das daran, dass wir tatsächlich schon einige länger gestellte Fragen schon vor ein paar Wochen aufgenommen hatten. Aber die Folge mussten wir unterbrechen und konnten die auch noch nicht fertig machen. Das kommt erst noch in den nächsten Wochen. Also keine Sorge, die Fragen sind nicht vergessen. Wenn wir die Folge irgendwie nicht mehr fortsetzen können, müssen wir nochmal von vorne aufnehmen. Das hoffe ich, dass es nicht geschieht. Aber eure Fragen kommen dran. Genauso wie die erste, die wir heute dabei haben. Gordon, kannst du die mal vorlesen?
Ja, und zwar der Magier des Bösen fragt, wenn es jetzt wirklich Motu wieder im Laden zu kaufen gibt, was macht ihr dann mit dem ganzen Geld, das ihr spart für Verzollung, internationalen Versand und Sammleraufschläge? Schon Begehrlichkeiten, für die bisher kein Geld da war?
Ja, gute Frage. Ja, ich glaube, dass es da viel zu kaufen geben wird, wenn Mattel da den Plan durchzieht. Ich befürchte, dass es da auch auf Conventions etc. dann irgendwelche Exclusives geben wird, die man relativ teuer wieder nur bekommt. Bei mir persönlich ist es so, ich habe jetzt angefangen, die Staction-Sammlung oder die Stactions zu sammeln und da habe ich noch ein paar Lücken. Die Mondo-Figuren werden ja nach wie vor fortgeführt. Ein paar Vintage-original verpackte Fahrzeuge gehen wir noch ab. Also ich glaube, das Geld werde ich mit Sicherheit los.
Ja, also ist bei mir ähnlich. Also ich habe tatsächlich jetzt auch nicht irgendwie eine Kalkulation, wo ich dann sage, ich habe jetzt irgendwie diesen Monat so und so viel für Zoll oder was auch immer ausgeben und das ist dann irgendwie eingespart oder so. Also daher habe ich da jetzt auch nicht im Blick, was ich dann dadurch einspare. Und ja, also ich warte jetzt einfach mal ab, was alles so an Masters of the Universe-Zeug kommt. Ich habe ja auch noch meine anderen Sachen wie Lego. Da kommt ja auch andauernd was und da muss man sich auch immer eher zurückhalten. Und darum... Ja, und dann gibt's ja noch das Real Life, das kostet ja auch Geld und man bekommt sein Geld schon los. Also, so ist es nicht. Genau.
Ja, ich habe es ja schon mehrmals im Podcast gesagt gehabt, ich bin ja nicht nur Masters-Fan und Moto-Sammler, sondern ich stehe auf Actionfiguren allgemein. Dementsprechend sieht mein Toy-Room aus. Da tummelt sich alles von Mask über Bravestar und Turtles, Wrestling-Figuren, Marvel-DC-Comics-Figuren. Ich versuche gerade auch wieder einen Neon-Armor-Batman von Batman Forever zu kriegen. Also falls den jemand hat, bitte unbedingt bei mir melden. Aber das schweift vom Thema ab, worauf ich hinaus wollte, ist, selbst wenn ich jetzt bei den Masters-Sachen auf einmal viel Geld sparen sollte, dann wird das Geld zwangsläufig mit Sicherheit in irgendwas anderes investiert werden, das jetzt gerade ruht, eben weil ich bei den Masters mehr ausgegeben habe. Ich finde da immer eine Möglichkeit. Und wenn ich irgendwann mal alle Toylines, auf die ich stehe, komplett habe, dann kriegen meine Kinder auch mal neue Schuhe.
Fair.
Ja, Prioritäten. Bei mir wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern, weil, wie gesagt, die Origins sind ja nicht so meins. Das heißt nicht, dass ich mir vielleicht nicht doch, wenn ich sie dann live sehe, eventuell doch nochmal irgendwie was holen würde, aber ich glaube bisher einfach nicht daran. Deswegen, ja, generell hast du natürlich nicht Unrecht. Es ist unglaublich viel Kohle, die man ja mittlerweile echt ausgibt da mit Einfuhrabgaben. Und wenn es dann noch höher ist, weil man dann schon mehrere Sachen nimmt, damit sich das Porto auch lohnt. Also wie Sepp ja gerade richtig sagt, ich sammle nun auch etliche andere Actionfiguren. Und teilweise ist es dann halt auch so, dass ich ja auch Obskuritäten sammle, also Knockoffs und so weiter. Da sind manchmal die Figuren dann günstiger als der Versand. Und das ist dann natürlich auch schon immer bitter, wenn man dann irgendwie da sitzt und sich denkt, ja okay, ich habe jetzt so eine Figur für $28 und soll dann aber $34 für einen Versand bezahlen. Dann gucke ich natürlich auch irgendwie schon, ob man nicht irgendwie kombinierten Versand oder sowas nehmen kann und vielleicht noch ein paar andere Sachen mitnimmt. Da ist es natürlich auch nicht minder selten schon mal ein, zweimal vorgekommen, dass ich die 150 Euro überschritten habe und dadurch dann natürlich auch Zoll drauf kam. Letztes hatte ich übrigens eine ganz tolle Erfahrung gemacht, dass ich von einer Customizerin aus der Ukraine für mein Halloween-Kostüm mir habe eine Figur bauen lassen. Die kam dann auch hier an, lag dann bei uns beim Zollamt. Ich habe dann die Einfuhrabgaben dafür bezahlt und der Postbote hat es danach dann vom Zoll genommen und dann sollte es ja an mich weitergeleitet werden. Hat der Zollbeamte auch draufgeschrieben und der hat es tatsächlich umschweifend wieder zurück in die Ukraine geschickt. Richtig toll. Also What? Leckt mich mal, Deutsche Post, nochmal dazu, weil das ganz Tolle ist nämlich, wenn man jetzt bei denen bei der Hotline anruft, dann sprechen immer nur irgendwelche Leute mit gebrochener Stimme zu dir und sagen, nee, nee, das kommt noch an. Rufst du bei der Reklamationshotline an, sagen die, nee, das ist zurück auf dem Weg in die Ukraine. Aber trotz Sendungsnummer kann mir niemand sagen, wo das Ding jetzt momentan liegt. Niemand weiß, wann das in irgendeiner Weise mal wann, wo wieder ankommt und. Also dazu ist so eine Sendungsnummer halt auch komplett überflüssig, denn wofür haben wir Sendungsnummern, wenn man damit nicht mal feststellen kann, wo das Paket in irgendeiner Weise gerade liegt. Also ganz toll, da wundert sich die Deutsche Post, warum niemand mehr mit ihnen verschickt. Also es ist echt unglaublich, das Problem habe ich mit DHL noch nicht ein einziges Mal in dieser Sache gehabt. Deswegen kann ich da einfach nur sagen, ganz klar, Daumen runter, Deutsche Post. Also das war echt ein ganz tolles Erlebnis. Also was das angeht, ja klar, wenn ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt ja momentan auch eben nicht ganz so viel sammle, gibt's natürlich auch, wie gesagt, immer im Real Life Geld, das man immer mal wieder braucht, ne? Unter anderem für TÜV oder so.
Was hast du eigentlich dann als Halloween-Kostüm getragen dieses Jahr?
Gar nichts, weil wir nicht losgegangen sind, weil meine Freundin letzten Endes krank geworden ist und daraufhin, ja, mir ging es auch nicht wirklich gut und wie man jetzt eben hört, ich bin auch immer noch krank, sind wir letzten Endes dann nämlich gar nicht losgefahren und die Macherin aus der Ukraine, die übrigens sehr freundlich ist, hat dann gleich gesagt, Mensch, wenn das hier wieder ankommt, ich schick dir das wieder los oder ich baue dir jetzt zur Not ein neues und schick dir das dann erstmal und nehme das alte wieder in Gewahr. Also die ist super freundlich, die Frau. Aber es ist halt echt super ätzend, ne? Auch die Leute beim Zoll können ja nichts dafür. Ich kenne den einen jetzt beim Zoll auch schon ganz gut, so, der war auch super nett, der hat sich auch nur aufgeregt darüber. Aber die Leute auch bei der Hotline, die eine Frau meckert einen dann noch an dafür, ich hätte ja selber zum Zoll gehen müssen und das da abholen. Ich so, nee, dafür zahlt man ja. Sagt sie, nee, und der Zoll kann sowas auch nach 3 Tagen einfach so zurückschicken. Nee, kann er nicht. Die haben 14 Kalendertage, in denen sie warten müssen. So, ich habe das alles mit den Leuten vom Zoll durchgesprochen, die haben alle nur im Kopf geschüttelt. Aber da sitzen wieder Leute irgendwo in irgendwelchen Callcenter, die keine Ahnung haben, aber sich dann nichts anhören wollen und dann die Kunden auch noch bepöbeln, anstatt einfach mal vielleicht nett und freundlich zu sagen, oh, das tut mir leid, wir versuchen mal, ihnen dabei zu helfen, wie ihre Post ist. Nee, stattdessen werden mir dann Vorwürfe dafür gezahlt, ja, sie haben ja nicht rechtzeitig ihre Einfuhrabgaben bezahlt. Was? Alter. Unfassbar. Habe ich übrigens auch schon der Verbraucherzentrale gemeldet.
Da wird's mir schon ganz schlecht bei dem Paket, auf das wir noch warten, das wir von der PowerCon bestellt haben.
Ja, hoffe ich mal, dass es nicht mit Deutsche Post versendet wurde, sondern mit DHL.
Oh mein Gott.
Dann haben wir eine weitere Frage vom User Dröd und der fragt, was hört ihr sonst noch so an Podcast?
Also ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich auch Lego-Fan bin, beziehungsweise sammel und da höre ich den Stonewalls-Podcast. Also Stonewalls ist die Website und die haben auch einen zugehörigen Podcast mit 2 lustigen Leuten. Und da ist auch noch ein gehöriger Schuss Star Wars dabei, weil die Website im Grunde ursprünglich für Lego Star Wars gegründet wurde und jetzt halt in alle Lego-Themen übergegangen ist. Dann höre ich jetzt auch den Badcast, wo ich ja einmal Gast war, also diesen Batman und allgemein DC-Thema-Podcast von batmannews.de. Ja, da bin ich jetzt auch irgendwie wieder im Thema DC drin, auch durch Joker, das hat mich irgendwie wieder abgeholt. Und dann relativ hin und wieder nur, das ist die, dann höre ich den Geek Easy Podcast vom Pixel Dan und seinen zwei Kumpels, deren Namen ich mir nie merken kann. Auf alle Fälle ist das auch so Geek-Themen, also halt Sammlerzeug und Filme, und sein zweiter Kumpel, der ist dann der Wrestling-Experte, da spule ich dann immer drüber, das interessiert mich ja dann nicht so. Was höre ich sonst noch? Ich glaube, das war's schon. Ja, Schmarrn, das Roast Google Dinner höre ich natürlich nur von He-Man Org, also deren Podcast, die ja jetzt eine unfassbare Regelmäßigkeit jetzt an den Tag legen, die man ja die letzten Jahre nicht gewohnt ist, aber anscheinend haben sie jetzt auch ein Muster gefunden, wie sie regelmäßig aufnehmen und wieder veröffentlichen, nachdem ja mal wirklich 2 Jahre Pause war, und jetzt kommt's fast jede Woche, habe ich das Gefühl.
Ja, das Wurstgubbel-Dinner höre ich mir auch an, wobei im Moment nicht so regelmäßig, nachdem jetzt wieder tatsächlich bei denen so gut wie jede Woche eine Folge online geht. Das bin ich von denen gar nicht so gewohnt. Und kurioserweise habe ich festgestellt, zum einen, seit ich jetzt meinen Arbeitsplatz gewechselt habe, habe ich natürlich viel weniger Fahrzeit, Gott sei Dank, aber dadurch auch viel weniger Zeit, mir mein Handy und alles voll zu packen mit Podcasts. Deswegen höre ich weniger. Zum anderen höre ich tatsächlich so gut wie gar nichts Deutschsprachiges mir an und bin eher im Moment beschränkt auf so ein paar amerikanische Podcasts. Jetzt gerade am meisten höre ich mich durch Something to Wrestle mit Bruce Pritchard. Das wird den Wrestling-Fans unter euch jetzt wahrscheinlich was sagen. Den finde ich ziemlich gut, geleitet von Conrad Thompson. Der gefällt mir gut. Masters of the Universe Podcast höre ich mir ansonsten eigentlich bewusst nicht an, weder Deutsch noch Englisch, weil ich gerade fürs jemänische Quartett immer gerne Free State of Mind habe. Nur das Roastgubbel Dinner halt, weil ich die Leute da auch teilweise persönlich kenne. Das ist für mich so der einzige andere Punkt. Ansonsten aber möchte ich mich ungern beeinflussen lassen durch das, was andere Leute darüber reden. Und ja, das ist es auch schon fast gerade bei mir. Mir fällt jetzt gerade nichts aktuell ein, das ich wirklich ständig höre. Nein, das war's.
Ja, ich höre ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Podcasts. Dafür bin ich ja schon in 2 anderen dabei, nämlich einmal in Nightcrow und einem Filmpodcast und dann auch noch im Moontalk in verschiedenen Ausgaben, dem Wrestling-Podcast. Und damit bin ich eigentlich ganz gut ausgelastet, was Podcasts generell angeht. Ich höre mir natürlich teilweise Jim Cornettes Drive-Thru an, manchmal aber auch nur die Zusammenschnitte, also nicht die gesamte Show, weil ich das auch nicht immer schaffe. Das kommt immer drauf an. Something to Wrestle habe ich auch ein paar Mal reingehört. Und Conrad Thompson klingt wie ein junger Jim Ross. Ja, weiß ich nicht. Ansonsten, ja, neben dem Wrestling-Hobby ist da denn auch eigentlich nicht mehr so viel, was ich irgendwie an Podcasts höre. Ich gucke dann eher noch so, weiß ich nicht, YouTube-Videos oder sonst irgendwie was. Also wenn es tatsächlich mal so ist, Gaming-Channels oder sonst irgendwie so, gucke ich vielleicht mal auf YouTube, aber dann eben weniger Podcasts, sondern mehr Bildmaterial.
Bei mir ist es im Prinzip auch so, wie der Gordon gerade gesagt hat, ich schaue einiges an auf YouTube an, aber es sind ja keine Podcasts. Podcasts wurden auch schon erwähnt. Eigentlich ist Roast Google Dinner, höre ich eigentlich regelmäßig an. Dann habe ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich dabei bleibe, diesen Battlecast mal reingehört. Das ist dieser neue Podcast vom Eamon O'Donoghue und Emiliano Santa Lucia. Da gibt es aber, glaube ich, erst 2 Folgen. Die ist manchmal ein bisschen anstrengend anzuhören, aber reden auch relativ viel über Mondo-Figuren auch, was mich dann eigentlich ganz ziemlich interessiert hat, weil die da ja auch selbst im Prozess beteiligt sind teilweise. Dann in den Badcast habe ich jetzt mal reingehört, weil du da warst, Matthias, finde ich teilweise ganz interessant. Und was ich regelmäßig noch anhört, also komplett was anderes, ist God Next heißt der, das ist ein Basketball-Podcast, ein deutscher. Und den Bill Simmons Podcast, da geht's generell um US-Sport und alles, was was da in diesem Metier sich bewegt. Das war's eigentlich größtenteils.
Muss man auch immer erst die Zeit aufbringen, das alles anzuhören. Das ist gar nicht so einfach manchmal, finde ich. Also, ja, ich wenn man so lange unterwegs ist, dann ist echt schwer.
Ich höre das meistens beim Joggen an. Das dauert meistens ungefähr eine Stunde, dreiviertel Stunde bis Stunde und dann teilweise auf dem Weg zur Arbeit.
Ja, genau. Das ist bei mir eigentlich auch, dass ich es dann eher in der S-Bahn höre oder so.
Und da ist es eigentlich ganz unterhaltsam dann neben mir.
Okay, dann haben wir das auch soweit geklärt. Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die haben wir wohl längere Zeit nicht beantwortet, aber jetzt kommt sie dran. Und zwar vom Brainless One. Mich würde mal interessieren, was von allen Intros ihr rückblickend am besten gelungen fandet und wo ihr den größten Spaß, aber auch die größte Mühe mit der Umsetzung hattet.
Also eine große Mühe für mich persönlich war, glaube ich, nur eins der Weihnachtsspecials, die wir hatten, weil wir da relativ viel machen mussten, teilweise noch Soundeffekte selber machen mussten. Dieses abstürzende Flugzeug, glaube ich, vom Toni oder so, da habe ich den Soundeffekt selber zugemacht. Also da könnte ich jetzt sagen, das war so vom Aufwand her mit das Schwierigste. Sonst vielleicht noch das Teenage Mutant Ninja Turtles Intro, das ich mal eingesungen habe, aber das war jetzt auch nicht mega aufwendig. Also das war schon relativ schnell gemacht, wenn man ein bisschen Plan hat, was man macht. Also ist ja nun auch nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie eine High-Definition-Aufnahme haben. Und welche haben mir am besten gefallen? Ja, also die Gesangsintros waren lustig, auf jeden Fall. Mir persönlich hat noch das Mafia-Intro, das wir mal hatten, gut gefallen, wo wir dieses italienische, Italo-Intro hatten mit Manuel zusammen. Das war eigentlich ganz gut, fand ich nicht schlecht. Oder auch das, wo wir beim Fußballspiel sitzen. Das sind so die mir so irgendwie im Kopf geblieben sind. Also das sind auf jeden Fall die Intros, die mir persönlich ganz, ganz gut gefallen haben.
Ja, an der Stelle versuchen wir vielleicht auch mal in den nächsten Folgen auch von den anderen Leuten was reinzubringen. Ich hatte schon im Forum geschrieben, ich muss mir die ganzen Sachen ehrlich gesagt nochmal anhören, um mich zum Beispiel dran zu erinnern, was für mich persönlich ungeheuer schwierig dabei war oder was mir besonders gut gefallen hat. Ansonsten werden wir uns mit den nächsten Hörerfragen eben in der nächsten Folge auch wieder melden. Ja, und damit kommen wir zu GrayskullCon 2019. In der letzten Folge hatten wir schon darüber geredet gehabt, dass die in wenigen Tagen bevorstehen würde. Jetzt ist sie einige Tage vorbei und wir hatten es auch schon erwähnt gehabt, der Matthias war von uns Vieren der Einzige auf der GrayskullCon. Also er war nicht der Einzige, der auf der GrayskullCon generell war. Da waren noch viele andere Leute, aber von uns halt ist nur er hingefahren. Und deswegen die Frage an dich, Matthias, wie war es?
Es war sehr lustig, aber auch sehr anstrengend, weil ich bin ja schon ein bisschen früher hingefahren mit dem Jürgen. Wir sind ja schon am Donnerstagnachmittag losgefahren, dass wir ein bisschen früher ankommen eben, dass wir dann nicht immer so diesen Stress haben am Freitag, weil er auch ziemlich viel dabei gehabt haben, weil wir sind ja mit einem Anhänger gefahren. Das war dann schon ganz gut, dass wir am Donnerstagabend dann da waren. Aber dadurch war es dann schon sehr lang und man hat halt nicht so viel Schlaf, sage ich jetzt mal, und dadurch war es schon anstrengend und es war auch immer was geboten. Ich war schon ziemlich fertig am Sonntag und auch irgendwie am Montag noch. Also da hatte ich noch frei, Gott sei Dank. Da war ich noch komplett neben der Spur irgendwie. Also das war schon heftig irgendwie. Und ja, war schon cool. Also ja, Hauptattraktion, sage ich jetzt ja mal, war natürlich der Anthony DeLongis, also der Blade-Darsteller. Der war von Anfang an da, also der war auch war schon am Freitag. Oder war der schon am Donnerstag? Nee, am Donnerstagabend war er noch nicht da. Also der war dann am Freitag da und da war dann auch ein Panel mit dem. Hat also die üblichen Anekdoten vom Dreh und so ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Das war ganz interessant. Und ja, oder auch, dass er halt doch wirklich noch, dass sie mal auf einer Highlander Convention waren, anscheinend in Australien. Weil er bestimmt mal bei irgendeinem Highlander-Film mal der Schwerttrainer war oder so, weil das ist ja vor allem ist er ja so Schwert- und Peitschen-Kunsttrainer für Filme, also eben unter anderem auch für Indiana Jones und die Catwoman bei Mad Men Returns. Da ist er dann auch immer eher auf Masters of the Universe angesprochen worden. Also ganz genau habe ich die Anekdote jetzt nicht mehr im Kopf. Das Panel ist ja, glaube ich, schon online. Kann man sich's mal anhören. Und ja, da war halt dann, also der Samstag vor allem, der war dann wirklich volle Kanone. Nachdem natürlich immer das Dolphin ja ist, also man schaut ja dann immer um 0 Uhr am Freitag den alten Kinofilm an, und da hatte dann der Jürgen auch noch eine Popcornmaschine dabei. Also es war wirklich alles... es war fast Kinoatmosphäre.
War die auch in dem Anhänger, oder wie?
Ja, ja, der hat, das war eben unter anderem einer der Gründe, warum man einen Anhänger dabei gehabt hat, weil eben diese Popcornmaschine dabei war. Und da war dann leider der Anthony DeLongis nicht dabei am Freitag, weil es ihm auch zu spät war und weil die tatsächlich auch irgendwie die ganze Nacht davor schon und auch dann von Freitag auf Samstag waren sie damit beschäftigt, irgendwie mit ihren Leuten auf ihrer Ranch in USA, in Kalifornien zu telefonieren, weil da ja gerade Buschbrände wieder sind oder allgemein ganz große Brände, und da waren sie wohl tatsächlich auch teilweise eben in Gefahr mit ihrer Ranch oder betroffen, und da waren sie dann ein bisschen, natürlich, das war natürlich dann wichtiger als Dolphin, logischerweise, und aber, also soweit ich gehört habe, ist soweit alles in Ordnung. Es ist, dann, ja, Samstag war, wie gesagt, ziemlich vollgepackt. Da war dann eher eben dieser Fan-Fokus, also Moto-Fan-Fiction, Motulator-Panel und dann eben das, was ich dann live übertragen habe, das die Enthüllung von dem Art-Double-Feature vom Simon Soltau und dem Michael Muth. Das haben wir hoffentlich alle live angeschaut.
Ich konnte es leider nicht anschauen, ich war nicht da.
Ich habe es angeschaut, war echt, war lustig. Ja. Aber es hat sich lang gezogen, bis das Bild letztendlich enthüllt wurde.
Es war natürlich der übliche Zeitverzug, weil also rein vom Zeitplan her sollten sie um 17 Uhr anfangen mit dem Panel, aber es hat dann erst um 17.20 Uhr wirklich angefangen, beziehungsweise sind sie dann langsam auf die Bühne gegangen, und dann haben sie eben fast schon Oscar-verleihungsmäßig, haben sie dann ewig lang irgendwas erzählt und sich bei Leuten bedankt und hochemotional, und es war dann schon fast ein bisschen lustig, weil der Matthias Brink, der war dann schon immer dort gestanden, hat dann auf die Uhr, auf seine Armbanduhr geklopft, dass sie jetzt endlich mal zum Ende kommen sollen. mit ihren Danksagungen, weil ja danach auch noch Programm ist. Also da war dann noch Tombola und Versteigerung und alles. Naja, auf alle Fälle haben sie es ja dann enthüllt, und ich glaube, es waren alle ganz positiv überrascht von ihren Ideen, die sie da gehabt haben, eben unter anderem den Mantisaur einzubauen als Teil der, oder als Prototyp oder wie auch immer, oder der Insektenplage. Ja, das fand ich, die Idee fand ich auch ziemlich cool. Und ja, also es ist natürlich für wilde Horde-Fans ist es natürlich eine Offenbarung, ja. Und ja, das war's dann eigentlich soweit. Also es gab dann nochmal ein Dolphin mit Anthony DeLongis am Nachmittag, also nach, was davor? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Nein, es war danach, nach der Enthüllung dann. Und da nochmal auf Englisch, und da hat er dann so ein bisschen hin und wieder, hat er halt so einen Kommentar dazu abgegeben, ja, zu irgendeiner Szene, was da passiert ist, oder dass jetzt zum Beispiel da dieser eine Kampf da auf diesem Schrottplatz oder was das ist, wo er gegen He-Man kämpft, dass sie da irgendwie eigentlich schon relativ lang dafür geübt haben, aber dann hatten sie einen Monat Pause dazwischen, wo sie sich nicht gesehen haben, und dann mussten sie da innerhalb von einer Dreiviertelstunde das alles wieder abrufen, und er ist eigentlich ganz zufrieden damit, aber sie hätten natürlich viel mehr eigentlich eingeübt gehabt, so ungefähr. Aber es hat schon gepasst, und ja, lauter so Sachen hat er halt erzählt. Das, was man schon weiß, dass sie die Schule da oder die Highschool wirklich in Brand gesetzt haben und dass sie da irgendwie dann nur noch 30 Sekunden Zeit gehabt haben, da wirklich rauszukommen.
So. Ist die Polizei gar.
Ja, oder dass sie da wirklich flüchten mussten vor dem Feuer und so. Also das war gar nicht so unkritisch. Ja, das war ganz cool. Und was ich noch ganz vergessen habe, das war auch ganz interessant, das mit Wilfried Ahari, das Panel von den Interpart Comics, weil der war ja auch da, und die Retrofabrik-Leute waren auch da. Und der hat dann auch ein paar Anekdoten erzählt. Also das eine, was ich mir jetzt noch, das fand ich ganz lustig, dass er heute, der hatte damals auch natürlich schon immer Auseinandersetzungen mit der noch existierenden Mattel Deutschland Werbeabteilung, die das dann immer alles abnehmen wollten, seine Comics da oder seine Texte vielmehr, weil er hat ja die Texte erst geschrieben und dann hat er das immer denen zur Abnahme geschickt, da haben sie dann immer was weiß ich, x Veränderungen wieder zurückgeschickt, da hat er ihn immer zurückgeschrieben, ja, ja, aber er hat nie irgendeine Änderung von ihnen wirklich dann übernommen und zum Druck geschickt für den Comic. Also die Comics sind alles so erschienen, wie er sie wollte. Und bei Mattel hat das offensichtlich auch keiner mehr irgendwie dann gelesen, aber sie waren zufrieden, dass er gesagt hat, ja, ja, er übernimmt ihre Änderungen. Das fand ich ganz lustig. Und ja, also er hat dann auch gesagt, also er geht davon aus, wenn diese Werbeabteilung heute noch existieren würde, was sie offensichtlich nicht mehr tut, weil ja das Mattel Deutschland ist wirklich nur noch so eine kleine Proforma-Hülle offensichtlich, dann wäre auch dieser neue Sammelband erschienen, weil die so stringent waren irgendwie und auch die haben ihn nur immer so Knüppel zwischen die Beine geschmissen und so. Also der war da nicht so gut drauf zu sprechen auf die.
Das find ich witzig, weil es gibt irgendeinen Band zur Kunst von Michael Götze, dem Zeichner der Interpartenbände. Mhm. Hat einer was gemacht und da gibt's auch ein Interview mit Hari drin, wo unter anderem aus einem Review von mir zitiert wurde, wo ich dann wohl geschrieben hat, dass er relativ freie Hand hatte und das hat er dann stringent verneint und er weiß nicht, wo das herkommt. Das ist definitiv nicht so gewesen und ich weiß, dass er das halt als äußerst streng gesehen hat, aber nichtsdestotrotz muss man halt doch eingestehen bei allem, was er meint, dass Mattel ihm da einen Stein in den Weg gelegt hat, was der da halt in dieser Serie kreiert hat an Charakteren und Szenarien. Ich glaube, das würde heute auch von Mattel USA so nicht mehr genehmigt werden.
Ja, ja, genau. Und also er hat dann immer gesagt, ja, eine der Vorgaben war heute, also vor allem beim ersten Band, das merkt man auch dadurch, dass da am meisten Text ist. Also da muss man darauf achten. Es ist wirklich, es wird von Band zu Band wird's weniger Text. Weil er musste im ersten Band wirklich alle zu diesem Zeitpunkt bereits erschienenen Figuren, Fahrzeuge und Playsets vorkommen lassen. Und deswegen musste er da wirklich total viel schreiben.
Er hat auch mal in einem früheren Interview gesagt gehabt, dass er auch sich selber auch ein bisschen umgewöhnen musste auf das Comic-Format, genau. Weil er eigentlich kein Comic-Autor ist und deswegen auch selbst unabhängig davon sehr textlastige Wortblasen genau. So gefühlt hat.
Genau, da musste er sich erstmal drücken. Also am Anfang hat er gesagt, hat er noch immer so, hat er sich wirklich so die Sprechblasen, von denen er wusste, wie groß, also er hat wirklich eine Vorgabe gehabt, das muss so und so viel Zeilen werden oder so und so viel Platz ist in den Sprechblasen, dann hat er sich dann so aufgemalt und dann seinen Text dagegen gelegt und dann damit es passt, ja, damit da keine, damit es nicht irgendwie deswegen gekürzt wird oder so. Ja, das war ganz interessant und ja, es war halt immer irgendwas geboten, dann war die Ausstellungen waren da und der Michael Muth hat über seine Sachen noch ein Panel gehalten, da habe ich ein Bild gepostet, da von seinem Snake-Man-Bild, was er gerade macht. Das haben wir dann leider nicht gesehen. Also das ist tatsächlich ein Triptychon. Also das sind drei Bilder, die dann zusammenpassen zu einem großen, aber es sind eigentlich drei Bilder. Das hat er dann ganz gut erklärt. Ich weiß, das Panel geht sicherlich auch nur irgendwann online. Ja, also insgesamt war es einfach vollgepackt und dadurch sehr anstrengend, aber trotzdem cool. Also ich glaube am Samstag da hat es ja schon vorhin geheißen, dass irgendwie 200 Leute werden. Das waren es definitiv. Also da war echt einiges los am Samstag, ja. Genau.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann hat es sich ja gelohnt.
Ja, und genau, am Sonntag kam da ja noch Ross Anthony.
das hat ja Wellen geschlagen. Wo ich da gedacht habe. Es hat mich gewundert, dass er nicht in früheren Jahren schon mal da aufgetaucht ist, als erklärter Masters-Fan. Aber haben sich schon scheinbar viele Leute gefreut. Ist ja, auch ein super netter Typ.
Ja, ja, der hat mich einfach dann so irgendwie erwischt, wo ich dann so bei der Anmeldung irgendwie rumgerannt bin, die aber noch zu war und dann so, hey, ist die Anmeldung noch nicht auf? So, na, sorry, die sind alle noch. Die schlafen noch oder so, keine Ahnung. Weil der ist ein bisschen früher gekommen, weil am Sonntag ist ja immer so eigentlich der der Einpacktag und da ging es auch später los, aber ein bisschen was ist schon noch da und dann konnte er noch rumgeführt werden und mit Leuten Fotos machen und so. Also das war schon.
Weißt du, ich habe jetzt wirklich im ersten Moment gedacht, du erzählst jetzt diese Story und dann kam er da und sagte, du bist doch der Melkor 23, nein, oder? Wow!
Hätte ich jetzt auch gedacht eigentlich.
Er hat es nicht gesagt, aber ein paar andere haben es gesagt.
Ja, schön, solange keiner gesagt hat, oh, der Melkor 23.
Nein, tatsächlich nicht.
Wunderbar. Es ist immer schön, dass wenigstens du positive Geschichten durchweg hast.
Ja.
Ja, aber die GrayskullCon 2019 ist vorbei und schon läutet die GrayskullCon 2020 ihre Glocken. Nämlich, die haben schon bekannt gegeben, das findet schon wieder in Ländestadt statt. Und nächstes Jahr ist es etwas früher, nämlich vom 7. August bis 9. August. Fand ich schon ganz cool, dass sie es jetzt schon bekannt gegeben haben, weil es ja wirklich auch Leute gibt, die sich speziell dafür versuchen, irgendwo freizuschaufeln. Respekt.
Ja.
Ja, da ist halt das mitten in den bayerischen Sommerferien.
Genau, das stimmt. Und wahrscheinlich in den baden-württembergischen auch, weil da sind ja die Organisatoren her und das kommt ihnen ja auch zugegen, weil der Matthias Brink ist ja auch Lehrer. Das war zum Beispiel jetzt ein Problem am Freitag, weil da waren ja noch keine Ferien und dann ist er natürlich am Freitag etwas zu spät gekommen, weil er auch im Stau gestanden ist und so.
Aber also Matthias, nicht Baden-Württemberg, oder?
Hä? Ist ja nicht Baden-Württemberg.
Der müsste auch aus Hessen, glaube ich, sein.
Oder Hessen, ja, genau, stimmt. Ja, okay. Also auf alle Fälle sind ihnen die Ferien auch lieber. Und 7. bis 9. August, das ist dann wieder eher sommerlich. Und ja, ich werde höchstwahrscheinlich wieder hinfahren. Der Jürgen auch.
Und jetzt kommt die große Frage, Gordon und Michael auch.
Ich muss tatsächlich mal schauen, ich würde eigentlich schon gerne mal hinfahren, kommen wir später noch drauf zu sprechen, ich werde auf dieses Hanau-Treffen mal fahren, wobei das, glaube ich, nicht vergleichbar ist, da geht es eher um Flohmarkt und vielleicht wirklich Enthüllungen von Mattel, aber ich hätte schon mal Lust, bisher hat sich zeitmäßig, terminmäßig einfach noch nie ergeben, in den Ferien müsste es theoretisch gut gehen, aber kann natürlich sein, dass ich da auch irgendwo anders bin. Mal schauen.
Aber jetzt kannst du ja jahrelang vorbereiten fast.
Das stimmt.
Welches Datum war das?
7. bis 9. August.
Nee, da haben wir schon wieder Schule.
Ah, okay.
Ja, bei uns sind ja die Sommerferien. Ja, bei uns sind ja die Sommerferien immer eine Woche kürzer als im Rest von Deutschland. Und dadurch wird das bei uns definitiv nichts. Und nur für ein Wochenende dann zu fahren. Das ist passt vom Zeitaufwand einfach nicht. Das packe ich dann auch nicht. Ich muss freitags auf jeden Fall noch arbeiten, könnte dann erst nachmittags losfahren, bis ich dann da unten bin und so. Muss dann irgendwann am Sonntag, müsste ich in aller Frühe schon wieder hoch. Das kannst du vergessen.
Vor allem, wenn es nicht immer so weit zu fahren wäre. Du warst, glaube ich, auch ein Stück, oder, Gordon?
Ja, das ist
darunter. Ja, bis darunter ist es für ihn auch schon.
Das ist fast wie von uns eigentlich, würde ich fast schätzen.
Wie lange seid ihr gefahren? 6 Stunden circa, oder?
7 Stunden.
7, ja.
Weißt du, das Problem ist halt einfach auch, bei uns gibt's zwar einen Flughafen, aber die Flüge von hier aus sind halt einfach zu teuer. Ne? Also selbst wenn ich da irgendwie runterfliegen wollte oder sowas, da würde ich mich dumm und dämlich zahlen. Das ist halt blöd.
Okay.
Naja, apropos Fliegen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Eigentlich war ja der James E-Talk angekündigt mit einem Filmation-Cartoon-Panel. Der konnte dann aber leider nicht kommen, weil der am Flughafen in London der ist da irgendwie zusammengeklappt und dann haben die Ärzte gesagt, er soll jetzt in dem Zustand definitiv nicht in ein Flugzeug einsteigen und dann musste das ausfallen leider. Aber also er hat schon wieder gepostet auf seine Social Media Accounts, also ihm geht es jetzt anscheinend wieder besser. Das war der kleine, oh, schade. Das wäre schon ganz cool gewesen, aber mei.
Der wäre mit Sicherheit gekommen, wenn er gekommen hätte.
Ja, also
darauf
kann
man sich verlassen. Und wer weiß, vielleicht kommt er 2020.
Genau. Ja.
Und liebe Hörer, wenn ihr Interesse habt an der GrayskullCon 2020, wie gesagt, Anfang August wieder in Lennestadt, dann könnt ihr euch jetzt schon drauf vorbereiten.
Genau.
ja ebenfalls drauf vorbereiten und das deutlich rapider, solltet ihr euch auf die neue Comic-Serie He-Man and the Masters of the Multiverse. Da hatten wir schon mal drüber geredet gehabt. Ist wieder eine 6-teilige Miniserie von DC. Dieses Mal geht es durch alle Multiversen, wo der He-Man von New Adventures kommt und der He-Man von 2000X in Schlangenrüstung und so weiter. Zusammen mit Anti-Keldor müssen sie gegen Anti-He-Man antreten. Ja, am 20.11. kommt das erste Heft und erste Vorschauseiten wurden gezeigt. Und was ich dabei auch geil fand, war, man hat Hölle Grayskull gesehen, also im Grunde Anti-Grayskull. Und das basiert tatsächlich auf einem Motiv, das die deutschsprachigen Fans durchaus kennen könnten, zumindest wenn sie das Welt der Meister-Magazin gelesen haben. Richtig, Matthias?
Ja, das ist diese, ja, die Interpretation von Hölle Grayskull vom Simon Eckert, der auch immer auf der Grayskull-Con ist, mit dem habe ich auch sehr lang geratscht, so tatsächlich. der hat das ja damals den Anti-He-Man und das Hölle Grayskull als diesen Engelskopf, aber sehr, sehr unheimlichen Engelskopf interpretiert und auf die war dann Maimark-Titel und man konnte, das habe ich tatsächlich auch, ein Artprint davon, konnte man auch mal auf einer Grayskull-Con kaufen. Und ja, den haben sie jetzt da übernommen als das Kanon-Hölle Grayskull, würde ich mal sagen. Und damit ist es offiziell.
Ja, was natürlich eine endgeile Sache ist. Ich meine, ich bin immer misstrauisch bei Fanarts oder Customs von deutschem Hörspielmaterial, weil es da im Lauf von so vielen Jahren auch sehr viele sehr, sehr freie Interpretationen gab. Und ich bin da halt tatsächlich relativ anal, was halt das betrifft, was in den Hörspielen erzählt wird, wenn etwas auf eine bestimmte Weise beschrieben ist, dann sollte diese Mindestbeschreibung auch erfüllt werden. Was aber dort tatsächlich von Simon Eckert sehr gut umgesetzt wurde. Der hat diese Mindestbeschreibung erfüllt, das Gesicht eines Engels, und hat das dann so entsprechend ausgebaut, dass es dann nicht so blöd aussieht, wie ich es mir als Kind vorgestellt habe, sondern richtig, richtig cool ist.
Ja. Ja, ich habe mir da ja auch tatsächlich irgendwie als Kind immer so einen Pausbacken-Engel vorgestellt. Also.
Ja, genau. Ich habe mir gedacht, wie kacke sieht das denn aus? Und dann geht, wenn der ein Tor hat, dann sieht der aus wie so eine blöde Bauchrednerpuppe.
Ja, ja,
und hab genau. Gedacht, das kann doch nur lahm sein. Und dann kommt der Simon Eckert ums Eck und bringt etwas, das vollkommen zu Recht jetzt in den offiziellen Kanon integriert wird.
Ja. Ja, sehr cool.
Ja, vor allem sieht echt super aus. Aber generell bei den Bildern, die, glaube ich, sind ja in keiner chronologischen Reihenfolge, oder, die jetzt da rauskommen. Das sind einfach irgendeine...
Na, ich glaube schon, dass das aus der...
Doch, das ist eine chronologische Reihenfolge. Es erschließt sich nur nicht hundertprozentig, weil natürlich die Sprechblasen noch fehlen.
Ja.
Aber im Grunde ist, startet die Story da in der Welt von den Sancho-Statuen. Und dort kommt halt Anti-He-Man und tötet mal eben Skeleton-He-Man, um sich dort das Zauberschwert zu krallen. Und dann geht die Handlung, glaube ich, weiter bei Anti-Keldor, vermute ich mal, oder einem auf jeden Fall heroischen Keldor von einer anderen Welt, der dann vom 87er Film He-Man abgeholt wird, zusammen mit dem Tempest of Grayskull He-Man. Und die erzählen dann scheinbar, was gerade passiert, was also Anti-He-Man da generell so im Multiversum veranstaltet. Und das ist dann der Kickoff für die Handlung.
Ich fand ja die ganze die Serien bisher immer echt ganz unterhaltsam, hab die auch alle gelesen, werde auch die lesen. Aber die Tempest of Grayskull, der He-Man und dann an seinem Osterkostüm, den es ja irgendwie beim Osterspecial gab, wo man dieses Osterbingo hatte und das hast du ja, glaube ich, auch gespielt, Sepp, dieses Bingo, das hatte echt relativ viel Spaß gemacht, immer diese Oster umzudecken, um dann irgendwie Specials zu bekommen. Dass der es da reingeschafft hat in dieses Comic, ist schon enorm schräg irgendwie. Aber muss man abwarten, wie die Handlung aussehen wird. Ich lasse mich da überraschen, aber es ist der Zeichenstil, manche Sachen finde ich nicht schlecht, manche Sachen, wenn man wieder beim Gesicht vom He-Man sind so lala. es ist immer wieder das Gleiche, aber
ja, ja.
Aber insgesamt ich werde die definitiv lesen.
Ja, ja, ich ja.
Also bei mir ist es tatsächlich so mit diesen Tepper-Siemen. Ich glaube, das ist irgendwo die Antwort, vielleicht auch die augenzwinkernde Antwort von Tim Seeley und den Erfindern der Serie auf Spider-Verse, wo auch Spider-Ham mit vorkam. Wobei ich halt sage, dieser Cartoon-Videospiel-Look, das passt halt irgendwo nicht. Ich hätte den dann doch ein bisschen anders irgendwo dargestellt, aber sei es drum. bin mal gespannt, wie es umgesetzt wird. Der Zeichenstil ist generell, finde ich, nicht irgendwo so passend wie bei den vorhergehenden Serien. Ich kann es schwer beschreiben. Ich habe das gegenüber einem Freund mal vor ein paar Wochen beschrieben. Es sieht für mich aus wie so ein typischer Zeichenstil, der vor circa 10 Jahren populär wurde und heute aber schon wieder irgendwo ein bisschen passé ist. Besser kann ich es nicht beschreiben. Vielleicht bin ich da auch furchtbar unfair, aber es ist auf jeden Fall nicht so hundertprozentig meins. Nichtsdestotrotz, ich hole die Serie weniger wegen dem konkreten Zeichenstil. Sonst würde ich mich jetzt auch aufregen, dass der Anti-He-Man sehr, sehr weiß aussieht. Ja. Und mich interessiert generell eher die Story und ich bin vor allem auf die kommenden Ausgaben davon auch gespannt, wenn die New Adventures auch vorkommen, weil das ja tatsächlich was ist, das auch Scott Knightley extrem sträflich in seinen Minicomics vernachlässigt hatte. Ich kann auch irgendwo verstehen, warum, aber als New Adventures-Fan freue ich mich natürlich drauf, wenn New Adventures, He-Man und Skeletor dann auch ihre Plätze bekommen und Optik und Co. mal wieder dabei sind.
Ja, ja, Entschuldigung.
Ich hoffe, dass die einfach wirklich sinnvoll eingebunden werden und nicht einfach nur dabei sind, dass sie dabei sind. Aber das werden die schon irgendwie hinbekommen, dass das auch irgendwie Sinn ergibt.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass so manche Sachen relativ schnell abgefrühstückt werden, sodass die eher so als Gastauftritt oder Easter Egg fungieren, aber dass halt andere Sachen auch deutlich mehr Gewicht haben werden. Und es sieht für mich tatsächlich so aus, als könnte es sein, Ausgabe 2 befasst sich vor allem mit New Adventures, dann geht es in Ausgabe 3 ins 2000X-Universum und so weiter, bis sich das dann in Ausgabe 6 oder 5 alles kumuliert.
Okay.
Ja, also auf jeden Fall, liebe Hörer, wenn ihr nur halbwegs so tickt wie ich, dann freut ihr euch auf diese Serie und werdet am 20.11. auf die US-Ausgabe gespannt sein. Ansonsten, wenn ihr lieber auf deutsches Material wartet, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Panini Comics da auch wieder einen deutschen Sammelband bringen wird. Die haben ja jetzt auch diesen Mega-Sammelband vor ein paar Wochen rausgebracht, der deutlich über 100 Euro gekostet hat und alle bisherigen Sachen nochmal abgedruckt hat, plus die 80er Miniserie. Also es würde mich sehr wundern, wenn die ausgerechnet He-Man and the Masters of the Multiverse jetzt nicht bringen würden. Ja, andere Leute bringen auch andere Sachen. Ja, das ist eine ziemlich doofe Überleitung, soll aber nichts anderes heißen, als dass Super 7 immer mehr scheinbar zu kompensieren versucht, dass sie keine Moto Classics mehr machen können. Wir haben ja schon mal darüber erzählt, sie haben Thundercats Ultimate-Figuren angeboten. Jetzt erst vor wenigen Tagen ist die Vorbestellphase für Wave 1 der Teenage Mutant Ninja Turtles Ultimates ausgelaufen, die im Stil der alten Toyline gemacht sind. Es kommt, glaube ich, im Dezember die Conan-Filmfiguren im Ultimate-Stil. Da hoffe ich, dass sie erstens deutlich billiger sein werden und zweitens irgendwie den Weg zu mir finden können, weil ich stehe total auf den Conan-Film. Aber davor haben sie auch noch New Japan Pro Wrestling Ultimates vorgestellt. Und das heißt im Grunde, dass man jeden Monat 4 Figuren mindestens sich bestellen müsste, wenn man das jetzt alles komplett sammeln will. Und da kostet das halt, wenn man hier in Deutschland lebt, mit Importkosten und all so pro Figur mal mindestens 65 Euro. Das ist ziemlich krass. Und deswegen wollte ich jetzt, auch wenn es nicht direkt mit Masters zu tun hat, aber irgendwie doch, weil das ja alles im Moto Classic-Stil ist, mal irgendwo bei euch so in die Runde fragen, was ihr generell davon haltet, ob das jetzt zum einen irgendwo so für den Moto Classic-Sammler gegebenenfalls so eine Art Alternative ist oder ob ihr überhaupt eine Zukunft in diesen Toylines seht, die ja sehr häufig für ihren Preis auch gerade kritisiert werden. Gordon, was denkst du darüber? Gibt es da irgendwas, das dich jetzt auch bocken würde oder?
Also generell denke ich schon, dass gerade so die Turtles, die jetzt ja als Ultimates irgendwie kommen, sicherlich eine Fanbase haben. Die Turtles haben über Jahre hinweg eine Fanbase gehabt und die sind ja nun auch sehr nah an den originalen Figuren, einfach sozusagen Update. Ne? Es ist ja letzten Endes nichts anderes, was wir mit den Moto Classics bekommen hatten, ist in meinen Augen das, was jetzt von Super 7 da kommt mit den Turtles. Holz, ja. Also es ist ja das Design von Playmates, das einfach nochmal irgendwie neu und besser überarbeitet wurde. Und das denke ich, wird schon Leute anlocken. Ob das jetzt natürlich für Leute übersee dann nicht so interessant ist, weil sie dafür mehr Geld bezahlen müssen, gut, darüber könnte man spekulieren. Aber andererseits ist das bei anderen Toys ja auch nichts anderes so. Und wenn man sich teure Statuen oder sonst irgendwie was leistet, nimmt man das auch in Kauf. Ich glaube, wenn jemand die Figuren wirklich haben will, dann holt er sich die. NJPW, da haben sie jetzt natürlich aktuelle oder beziehungsweise besonders bekannte Leute genommen. Okada als längster NJPW oder IWGP World Heavyweight Champion mit 720 Tagen oder eben Tanahashi, der häufigste IWGP Heavyweight Champion ist, mit 8-mal den Titel gehalten. Will Ospreay als der Junior Champion. Also das sind natürlich auch für die Leute, die sich für das japanische Wrestling, für New Japan interessieren, sicherlich auch Sachen, die interessant sein können, wenn sie ja die Figuren eben cool finden und sie auch zum Posen, posieren, wie auch immer, hinstellen wollen. Also ich denke, da macht man erstmal nicht so viel falsch.
Für mich ist nur dabei jetzt auch die Frage, unabhängig davon, dass ich denke, dass die Figuren sehr geil gemacht sind, und ich muss in der Tat gestehen, New Japan Pro Wrestling Figuren würden mich jetzt noch am wenigsten von dem Ganzen interessieren. Die Conan Figuren am meisten, aber auch die Turtles und Thundercats finde ich ganz cool und hätte ich gerne gehabt, vor allem den Foot Soldier. Aber bei den Turtles zum Beispiel denke ich mir dann, ja, okay, selbst bei den Amis, wenn ich jetzt keine Importkosten hätte, kosten die ja nicht wenig, und zugleich bietet NECA ja wirklich gut gemachte Turtles-Figuren auch gerade an. Ist das dann nicht doch eine krasse Konkurrenz?
Ich finde auch, dass diese Preise einfach bei Super 7, wir haben ja schon gesprochen, was wir zahlen müssen jetzt im Ausland, aber selbst in den USA, was man auch so hört, schlucken die Fans doch schon ganz schön. Teilweise mit den Preisen, weil die ja auch nicht gerade wenig Versand zahlen mittlerweile. Die kommen dann auch auf, weiß ich nicht, $45, glaube ich, so $50 für eine so Figuren. Wenn Super 7 wirklich den Plan durchzieht, den sie da haben, da glaube ich zwar nicht dran, weil sie es einfach, glaube ich, von der Frequenz her nicht hinkriegen mit den ganzen Verschiebungen. Die wollen ja wirklich 12 Figuren oder was rausbringen im Jahr. Und wenn sie das in allen Ultimate-Serien theoretisch machen würden, ich glaube, das wäre einfach zu viel. Ich denke, das splittet sich auf. Es gibt mit Sicherheit ein paar Classic-Sammler, die wirklich den Classics jetzt so hinterher trauern, dass sie sich vielleicht ein paar von den anderen hinstellen, von den Thundercats oder Teenage Mutant Ninja Turtles. Aber wirkliche Konkurrenz, glaube ich, jetzt in dem Sinn die eventuellen Masters-Figuren oder so, sehe ich da nicht.
Ja, ich glaube, wenn jetzt das tatsächlich stattfinden sollte, dass die PowerCon doch irgendwie mit Mattel zusammen nochmal Masters of the Universe Classics machen würde, dann würden natürlich die Classics-Fans total darauf abgehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der ein oder andere jetzt sagt, oh ja, wenn jetzt keine Classics kommen, dann hätte ich ja, wie wir auch in der Q&A gerade hatten, vielleicht ein bisschen Geld übrig, um mir Thundercats Classics zu holen. Die passen ja ganz gut dazu.
Für mich ist es halt so, fahren du und der Gordon ja anders, ihr sammelt ja sämtliche Toylines. Ich glaube gerade, habe ich zumindest den Eindruck, im Masters of the Universe-Bereich schon viele Leute gibt, die sich wirklich jetzt nur auf das Masters-Thema spezialisiert haben. Vielleicht manche noch Thundercats, aber und vor allem, wenn man da noch nicht alles hat, gibt es ja noch so viel komplettieren und nachzukaufen. Aber mag natürlich sein, dass viele Leute denken, ja, dann hole ich mir die Thundercats oder Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ja. Matthias, bei dir käme das aber mit Sicherheit nicht in Frage, weil ich glaube, du bist ja tatsächlich jetzt nur auf Star Wars und Masters mittlerweile.
Ja, also ich habe es jetzt wieder ein bisschen reduziert. Ich habe jetzt auch die Mystic Legions zum Beispiel, die würde ich jetzt wieder abstoßen. Also ich habe es jetzt auch teilweise auf der Grayskull-Con welche verkauft. Teilweise habe ich es noch, aber ich wollte jetzt eigentlich alles wieder ein bisschen so zurückfahren. Aber Also ich denke schon, dass die ihre Käufer finden. Ja? Also bei Thundercats, da hast du ja im Grunde fast keine Alternative, wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, ein großer Thundercats-Fan bist. Das ist halt jetzt das, was da gibt. Und bei den Turtles, mei, da, das, was NECA anbietet, das ist ja immer eher, also die haben sich jetzt ja auf diesen Cartoon-Stil ein bisschen spezialisiert, als auch den Videospiel, als auch den Kinofilm von 1990 war der, glaube ich.
Im Grunde also, auf alles außer den Planets
Toys. Genau, also vielleicht haben sie sich da auch ein bisschen abgesprochen, keine Ahnung. Aber ich denke schon, dass in Turtles, das Turtles-Fandom, dass da tatsächlich auch ein Markt für sowas da ist. Ich finde es auch ambitioniert, das jetzt sozusagen da jetzt als in diese Konkurrenz, also aus Turtles Sicht ist es eine Konkurrenz, aber vom Stil her ist es natürlich dann wieder einzigartig. Allgemein finde ich es schon ambitioniert, was Super 7 da macht. Jetzt auch mit diesen Wrestling-Figuren, da habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung, inwiefern da also wo, wie da groß die Fanbase ist für sowas. Also das ist ist halt wirklich was sehr Spezielles, finde ich, aber ich denke, Super 7, die sind ja sehr speziell unterwegs mit ihren Dingen und die werden schon das auch wissen.
Ich glaube nicht, dass NJPW spezieller ist als Masters of the Universe.
Ja, also aus meiner Sicht ist es sehr speziell, aber eben aus anderer Sicht ist Masters of the Universe sehr speziell. Ja, genau. Ja,
ich würde sagen, Thundercats ist das Allerspeziellste.
Okay. Und
dann könnte man drüber reden, was jetzt spezieller ist, Masters of the Universe Classics oder Conan Film, wobei ich da Masters eher sagen würde. Und Conan-Film, vielleicht weil es speziell auf den Film gemünzt ist, und am häufigsten würde ich tatsächlich, oder am größten würde ich da sogar noch die Turtles rechnen und dann New Japan Wrestling danach.
Ja,
wobei bei denen auch wieder der
Gag ist. Auch im Westen, auch jetzt im westlichen Markt.
Ja,
also auch im westlichen Markt, mittlerweile mehr denn je.
Ja, eben, weil NJPW hat gerade in den letzten 3 Jahren unglaublich in den westlichen Markt expandiert.
Ach so.
Gerade auch aufgrund des Internets natürlich schon in den letzten 15 Jahren, wo ich übrigens Sepp auch nochmal korrigieren musste bei dem Comic gerade eben, da bin ich ja gar nicht zu Wort gekommen, das ist übrigens kein Stil, den du in den letzten 10 Jahren etabliert gesehen hast, sondern in den letzten, also vor 25 Jahren, ja, du bist schon so alt.
So, ja. Deswegen kam es mir so fatal bekannt.
Also ja, ist das ein Retro-Stil.
Es ist tatsächlich witzigerweise der Dan Frager, der ja da mitzeichnet, der hat ja einen ganz großen Einfluss in den 90ern gehabt und Anfang der 2000er hat er halt Wolverine geschrieben und das große, also eines seiner großen Machwerke ist halt tatsächlich von 2002. Und das ist halt nicht mehr 10 Jahre her, sondern fast 20. Ne? Also ich neige ja auch dazu, immer zu sagen, ja, vor 10 Jahren war das 2000. Nein, vor 10 Jahren war 2010. So, ja, oder 2009. Und zwar Ende 2009. Also das müssen wir uns immer mal wieder vor Augen halten. Ne, wir sind alle nicht mehr jung. So, ich stimme Matthias absolut zu. Ich denke halt, die Käuferschaft wird auch automatisch für diese Figuren da sein, weil es ist ja auch was anderes. Bin ich zum Beispiel mit den Playmate-Toys aufgewachsen, dann interessiere ich mich auch für die und dann haben die auch irgendwie den nostalgischen Wert. Klar hat NECA auch einen gewissen Wert, weil sie halt sehr auf den Cartoon gehen, aber ich glaube, das ist so ähnlich wie mit den Filmation-Sachen und eben den Moto Classics-Sachen. Ja, also, dass man da eben sagen kann, okay, ich finde die Cartoon-Figuren irgendwie interessant und finde ich auch, weil sie, wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, in einem der vorherigen Himanischen Quartetts schon mal gesagt, dass es ja diesen Mastermind-Fußsoldaten und so gibt, ne, einfach mal so Figuren, die man nur aus dem Cartoon kennt und die es nie in die Serie geschafft haben. Ich warte ja zum Beispiel immer noch auf diesen, ist der eigentlich auch schon raus? Dieser Polizist, dieser Roboter-Polizist aus der Turtles-Serie.
Ich habe keine Ahnung.
Nicht, dass
ich glaube aber nicht.
Ja, also das wäre zum Beispiel auch nochmal so einer, den habe ich mir damals als Kind, weil der hatte, glaube ich, 3 Auftritte im Cartoon und da habe ich immer gedacht, Mensch, das wäre eigentlich mal eine Figur, die tatsächlich nochmal so als Actionfigur kommen könnte, auch wenn sie ein bisschen anders aussieht. Einige sahen ja ein bisschen anders aus als im Cartoon, aber das wäre jetzt zum Beispiel auch mal so eine Figur, die man einfach raushauen könnte, weil man eben den eben auch häufiger in der Folge hatte. Ne? Muss ja jetzt nicht gerade Mad Dog Mad Mutt sein, so, der nur in einer Folge vorkam. Aber trotz alledem wären das solche Figuren, die ich mir da irgendwie wünschen würde. Aber ich glaube einfach, wenn man mit den Playmates-Figuren aufgewachsen ist und die gerade auch die als Referenz nimmt, dann kauft man auch die und kauft nicht die Cartoon-Figuren.
Ja, kann ich mir auch so gut vorstellen, da hast du schon recht. Was ich auch dabei dann mir letzten Endes denke, ist, wir sind eigentlich einfach als deutscher Markt so oder so ziemlich gearscht. Wenn etwas bei den Amis schon nicht mehr ganz billig ist, wird es bei uns erst richtig teuer. Und das muss man natürlich auf der einen Seite dann natürlich überlegen, okay, bei den Amis ist es halt immer noch günstiger, wenn man etwas für $40 kauft, als wenn wir es für €65 kaufen. Auf der anderen Seite rechnen wir natürlich die Importkosten mit dazu, weil das einfach dann Teil von unserem Komplettpreis ist. Und deswegen kann man da aber auch wieder sehen, wir sind halt dann auch nicht der komplette Fokusmarkt. An uns wird es nicht hängen, ob eine Toyline von Super 7 jetzt scheitert oder fortbesteht.
Oh. Was?
Mind blown.
Ja, mind blown wird uns hoffentlich die neue Masters of the Universe Revelations Serie, wenn die dann hoffentlich Ende nächsten Jahres auf Netflix läuft. Da gibt es mittlerweile ein paar neue Details. Die wird nämlich 26 Folgen erst einmal umfassen. Jede Folge wird 22 Minuten andauern. Und es soll schon im kommenden Frühjahr die ersten Teaser geben. Und in der Zwischenzeit ist Kevin Smith und andere Leute sind da heftig mit beschäftigt, immer wieder mal was zu twittern, irgendwelche Skizzen zu zeigen, die vielleicht eine Optik auf die Serie rückschließen lassen oder auch nicht. Und also da wird schon ein bisschen so die Marketingmaschine leicht angekurbelt.
Ja. Also es, sie haben ja offensichtlich auch schon den Cast, also halt die Sprecher, weil sie wollen, also laut diesem Tweet jetzt von gestern war der, glaube ich, vom 1. November, wird wohl jetzt diese Woche schon begonnen mit den Aufnahmen für die Episode 1, für die Sprachaufnahmen. Und das ist ja schon, geht schon voran. Und
ja, die legen gut Gas vor.
Ja, genau.
Und ja, der Kevin Smith hat ja schon erzählt, oder? Dass die schon fleißig am Zeichnen sind.
Genau,
hat
das paar, auch.
Ein paar Bilder gepostet, bei dem sie auf dem Bildschirm zeigen irgendwie, wo aber leider das.
Ja, Bild, da hast du schon. Da nicht sichtbar ist. Irgendwas drauf gepappt, dass man das nicht sieht oder so.
Oder wobei einmal ist ja im Hintergrund sind so Bleistiftzeichnungen von Skeletor, glaube ich, ist da drauf.
Ja, genau, und, ja, so.
Also wirklich, wenn das so grob der Stil ist, in den es geht, dann würde ich es super finden. Und vor allem 26 Folgen, 22 Minuten, da kann man halt auch eine richtig lange Geschichte erzählen, die in die Tiefe geht. Also da bin ich echt richtig gespannt drauf.
Ja, das ist schon fast der komplette 2000X-Cartoon.
Ja, eben, also.
Stimmt. Ja, da kann man sehr gespannt sein. Also das.
Ja. Das viel so können cool. Wir noch nicht drüber ja, reden, aber doch mehr über den neuen Film.
Ja, genau, stimmt, weil da gibt's einen Cast und es gibt Regisseure gibt's bei dem anderen ja auch, aber hier gibt's auch Regisseure mittlerweile, also den, wie heißen die, jetzt habe ich wieder weggeklickt.
Ich weiß
egal,
es
nicht mehr. Egal,
man talentierte Leute.
Ja, genau, also, die machen das nicht zum ersten Mal alle, also das,
genau.
Ja,
das ist auch eine gute Überleitung, Matthias, wenn ich überleiten darf.
Ja, natürlich.
Denn nicht zum ersten Mal gibt es auch eine Mondo Masters of the Universe Figur. Da gibt es seit Halloween, also seit dem 31. Oktober jetzt Scareclaw. Lange wurde ja gesagt, an Halloween soll es eine spezielle Figur geben. Natürlich hat sofort jeder Scareclaw gesagt. Das wurde kurioserweise irgendwie geleugnet. Am Ende war es halt eben doch Scareclaw, weil es einfach am besten zu Halloween passt. Und ja, der sieht halt so aus, wie Scareclaw eben aussieht, hat schön Zubehör dabei und hat die deutschen Fans eine kurze Zeit lang verärgert, wie der Michael berichten kann.
Das stimmt, weil ich wollte natürlich gleich bestellen, weil ich bin, finde ja, ich habe den Faker He-Man und Skeletor mittlerweile zu Hause, den Merman vorbestellt, den Scareclaw jetzt auch. Ich bin richtig begeistert von diesen Mondo-Figuren. Und nach anfänglicher Skepsis, aber die sehen einfach super aus, finde ich, und fühlen sich qualitativ echt richtig gut an. Und will den dann bestellen, sieht man nur für Fans in Kanada und USA erhältlich. Was natürlich mich und etliche andere Leute ziemlich verärgert, gewundert hat, weil es überhaupt kein Problem bisher war, international bei Mondo zu bestellen. Dann habe ich auch mal den Brock Otterbacher auf Instagram angeschrieben, da hat er gemeint, ja, das hat Lizenzgründe, das ist momentan nicht möglich, sie arbeiten zwar dran, was ich grundsätzlich super fand, dass der auch auf Heman.org wirklich mit den Leuten kommuniziert hat, wobei man sagen muss, dass einige schon wieder übers Ziel hinausgeschossen sind und ihn dann wirklich dumm angemacht haben, was halt irgendwie dann daneben ist da.
Ja, vor allem bringt das ja auch immer so viel.
Ja,
also wie Hupen im Stau, das bringt auch immer was.
Ja, ja, auf jeden Fall hat sich das dann relativ schnell geklärt. Man konnte ihn trotzdem bestellen. Viele haben ihn, unter anderem auch ich, haben ihn dann schon bestellt, weil normalerweise gibt's da so Restriktionen, da kann man halt von Deutschland ja im Shop auch gar nicht bestellen. Das hat aber funktioniert da. Dann haben wir gedacht, nein, dann notfalls wird er halt storniert und ich habe Bekannte in den USA, die habe ich dann mal angeschrieben, ob sie den eventuell für mich annehmen würden und mir rüberschicken. Wobei mir dann danach ganz schlecht wurde, als ich gesehen habe, was das die kosten würde, den hier rüber zu schicken. Das wären irgendwie $60 oder was für diese Figuren nochmal drauf. Und dann war es irgendwie von einer Stunde auf die nächste ging's dann auf einmal, die Restriktion war raus auf der Website und man konnte ihn ganz normal bestellen und es gab dann auch Mails, dass die Lizenzen jetzt geklärt seien und dass es ein Missverständnis gab, dass der Brock Otterbacher gedacht hätte, das sei nicht möglich, aber dann war es intern irgendwie doch schon möglich und die haben dann aneinander vorbeigeredet. Was doch sehr seltsam irgendwie rüberkam, aber letztendlich hat sich alles geklärt. Ich finde die Figur super, sieht richtig gut aus. Der Eamon O'Donoghue hat dann wieder auf Facebook neue Bilder gepostet, weil der hat den ja schon. Das war ja auch nochmal ein Thema, weil der sitzt ja, glaube ich, in England und da haben sich auch wieder einige aufgeregt, dass der die geschickt bekommt in England, obwohl es nur in USA und Kanada geht, aber das hat, glaube ich, das ist ein Rezessionsexemplar, das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Aber war etwas Aufregung, auch für die zukünftigen Figuren hat dann Matthias ja angefragt, ob das in Zukunft auch möglich sein kann, dass man die nur in den USA und Kanada bestellen kann. Aber so wie es im Moment aussieht, sollte es jetzt schon auch möglich sein, weil es macht ja auch keinen Sinn, nur für Scarecrow ja. Dann gibt es keine Lizenz und für die anderen gibt es schon Lizenzen. Also entweder ich habe die Masters of the Universe Lizenz, denke ich, aber da werden mit Sicherheit nicht einzelne Charaktere ausgenommen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, also mich jetzt auch sehr gewundert. Ich hatte ja da auch den Eindruck, dass das schon komplett immer nur für Kanada und USA möglich war. Okay. Also irgendwie war das komisch.
Ja, so dieses typische Ding, was wir auch schon bei anderen Leuten hatten irgendwo. Das Service-Team weiß nicht so richtig drüber Bescheid, was in anderen Abteilungen schon längst gar nicht gäbe ist. Erinnert mich jetzt irgendwie auch schon wieder an Gordon, seine Geschichte mit dem Paket, was da wieder irgendwo geleugnet wurde, dass er nichts schuld ist und so. Man hat immer irgendwo diese Probleme, dass jeder in jedem Eck irgendwas anders erzählt.
Und wir haben ja, glaube ich, in einer der vorherigen Episoden schon mal drüber, oder ich habe da spekuliert, wie groß wohl Mondo ist, weil Mondo, glaube ich, ist gar nicht so klein, weil man denken müsste, das ist nicht so der Riesen, so die Riesenfirma, dass die Kommunikation zwischen Chef und Service und so weiter und Customer Service schon passen sollte, aber anscheinend ist das doch nicht der Fall. Vielleicht sind die doch größer, als man meint.
Doch, die sind schon. Also da gibt's ja auch auf der Website gibt's einen Teambereich, das sind, ich glaube, das sind mehr als Super Seven, deutlich.
Okay.
Ja. Also das sind hier so, wenn man sagt, so 40, 50 Leute.
Ja, aber letzten Endes ist ja doch nochmal alles gut gegangen. Wobei ich zugeben muss, ich fand den Scarecrow irgendwie nicht so geil. Mich hat er nicht so richtig geflasht. Also nicht, dass die Figur an und sich schlecht wäre. Ich finde es zum Beispiel ganz cool, wie sie die helle Bade jetzt irgendwie zur Sense gemacht haben. Da sieht man, dass der Emiliano Santolucia da schon mit zu tun hatte, der das gleiche Prinzip schon in den 2000X-Comics eingeführt hatte. Aber ich weiß nicht, den Kopf, wenn ich mir den ansehe, der hat eine schöne Textur, aber das Gesicht selber fand ich bei der Moto Classics Figur irgendwie noch fieser und gruseliger. Und die restliche Figur, klar, es ist irgendwo ein Meepent, aber gerade bei Mondo hatte ich da irgendwo bei Scarecrow gedacht, okay, dieses Mal wird es kein Meepent vom Standard-Bug, sondern da gehen die all in und bringen mal was richtig Krasses. Und irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt doch, es hat für mich schon doch eher so den Eindruck von so einer Art Exclusive, wo man halt nicht so viel investiert hat.
Also ich finde die auch nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bisher fand ich die Mondo-Figuren eigentlich vom Design her alle cool. Wie gesagt, gerade den Skeletor und so fand ich auch von der Optik her echt geil. Aber der, bei dem fehlt mir das auch irgendwie. Also während ich den Kopf sogar noch ganz okay finde, das passt überhaupt nicht zu dem Körper. Das sieht für mich irgendwie so aus, als wenn das ein Custom-Kopf auf einer Moto-C-Figur ist. Ja. Und es ist ja witzig, dass sie das Gimmick mit diesem Night Glow dann anhaben, so, das ist ja auch ganz okay, aber gerade wenn der glüht, also die Bilder, die ich dazu gesehen habe, das sieht einfach shady aus. Also der hat ja überhaupt keine richtige Kontur, keine richtige Textur, so, und wenn ich überlege, was für auf wie viel Fittelkram sie bei Merman geguckt haben, auch bei Man at Arms, so, ja, Detail on Detail, so, und jetzt kriegst du irgendwie eine Figur, bei der nicht mal die Knochen zusammenhängen. Da denke ich so, boah, also irgendwie weiß ich auch nicht. Ich hatte gehofft irgendwie, dass das wahrscheinlich tatsächlich irgendwie ein Skelett wird, dass sie da so ausbauen, und das ist halt nicht passiert, und deswegen finde ich den bisher underwhelming von allen Mondo-Figuren, die bisher gezeigt wurden.
Und jetzt kommt der Michael und sagt, ihr Idioten, stimmt gar nicht.
Also ich finde ihn gut. Einziger Einwand habe ich habe es mir auch gedacht, ob es nicht geschickter gewesen wäre, den in diesem Glow in the Dark Material zu gießen und den Rest dann zu bemalen. Hat dieser der Besitzer da, der Brock Otterbacher, gemeint, das haben sie ausprobiert, sah aber furchtbar aus.
Vielleicht in der Größe ist es vielleicht auch schwierig oder so, keine Ahnung.
Also wie gesagt, mir gefällt auch das mit dem Umhang, dass da Draht drin verarbeitet ist und man den dann dynamisch posen kann. Also ich freue mich auf die Figur, aber die Kritik von Gordon kann ich nachvollziehen, dass vom Detailgrad die anderen Figuren, gerade wenn man Skeletor oder Javid Merman jetzt auch anschaut, also da steckt so viel Liebe zum Detail drin. Das ist nur teilweise in den Accessoires, finde ich, mit diesem Grayskull-Schlüssel, den finde ich richtig gut. Die helle Bade, die der Sepp schon erwähnt hat, finde ich klasse. Aber rein vom Bug, vom Körper.
Das ist halt der normale Körper, den sie bis jetzt immer verwendet haben, oder?
Genau, aber da halt, ja, vielleicht eine andere Struktur reinbringen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, mir gefällt er. Schauen wir mal, wenn man ihn in der Hand hat. Das sehen die dann, finde ich, doch noch mal ein bisschen anders aus. Ich meine, das heißt immer, hieß es schon bei den Classic-Figuren, wart doch erst mal ab, bis du ihn in der Hand hast. Aber das war bei denen wirklich, hatten wirklich so einen Wow-Effekt, wenn man die dann vor sich sieht. Ich lasse mich überraschen.
Ja.
Mensch, Michael, dann wäre das doch perfekt, wenn du den bekommst, dann machst du so ein Live-Unboxing für PETV. Ja,
kann ich gerne mal machen.
Yay!
Yay.
Kommt erstmal der Merman.
Stimmt, ja, der müsste im Dezember kommen, ja, genau, stimmt.
Ja.
Ja, der steht auch noch, stimmt. Ja, yay, kann man auch sagen zu einer Info, die Mattel Deutschland jetzt schon veröffentlicht hat. Es wird nämlich die Masters of the Universe Origins Toyline in Deutschland geben. Jetzt weiß man natürlich nicht, gibt es das auf Amazon.de nur oder kommt das in den deutschen Einzelhandel, in alle möglichen Läden, oder gibt es das nur bei bestimmten Ketten oder bei einer Kette. Diese ganzen Details, die kommen noch nicht raus, aber es ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass wir die Sache nicht nur aus den USA importieren können. Und das war im Grunde schon so eine Art Vorab-Info, denn diesen Monat noch, am 28. November, findet bei Mattel Deutschland ein Sneak Peek statt, wo ein ausgewähltes Grüppchen an Leuten irgendwas zu sehen bekommt.
Ja.
Voraussichtlich Moto Origins und weitere Sachen wohl. Und darüber nichts wird mitteilen dürfen öffentlich.
Genau, weil sie dann alle eine Verschwiegenheitserklärung wohl unterschreiben müssen, die dann ein paar Monate gilt, weil ich würde mal schätzen, bis zur New York Toy Fair. Weil, also da erwarte ich dann schon, dass da im Februar 2020 Mattel dann das entsprechend groß präsentiert auf ihrem New York Toy Fair Stand, weil das ist ja das wichtigste Ereignis aus Spielzeugherstellersicht. Ja, also anscheinend gibt's noch viel mehr Zeug, was wir jetzt bisher gesehen haben, als das, was wir bisher gesehen haben auf der SDCC und der PowerCon. Und es wird da wohl auch schon teilweise gezeigt werden, weil ja derjenige da von den Los Amigos, der hat es wohl auch schon gesehen und hat auch schon eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet und darf natürlich nichts sagen, logischerweise. Sonst kommt die Sicherheit von Mattel und nimmt ihn mit.
So viel zum Thema Sparen.
Wobei ich da aber auch sagen muss, ich verstehe Mattel Deutschland noch nicht so richtig. Also zum einen verstehe ich Mattel Deutschland nicht, dass die keinen von uns da irgendwo mit herholen. In aller Bescheidenheit hätte ich ja dort auch gedacht, dass einer von Playdeturnia da auch rein sollte. Und ja, ganz unbescheiden. Zum anderen aber, was ich doch weniger verstehe, ist, dass die so eine komplette Verschwiegenheitsklausel machen. Also, dass man nicht unbedingt alles irgendwo jetzt da fotografieren und zeigen darf, schön und gut. Aber welchen Zweck erfüllt das für Mattel Deutschland, dass sie da jetzt vielleicht so ein halbes Dutzend Leute am Ende drin sitzen haben und dann irgendwo zeigen, hier schaut mal, Moto Origins Wave 2 enthält Many Faces, haben wir uns gedacht. Stratos, haben wir uns gedacht. Dragstore, yay! Also, ich sagen, sie dann yay. Also, was ich meine ist, die zeigen dann Sachen, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Die Leute dürfen da aber nichts sagen. Und ich denke mir halt, für jemanden wie Mattel sollte so eine Veranstaltung gerne einen gewissen Werbeeffekt haben. Und der fehlt mir dabei.
Ja, gut, der Punkt. Ich weiß auch nicht genau. Vielleicht ist das eben so eine Geschichte, von der Mattel erst auch überzeugt werden musste, dass sie das irgendwie anbieten darf für die Los Amigos Veranstaltung. Und ja, es weiß ja keiner genau, inwiefern überhaupt Mattel Deutschland noch für irgendwas zuständig ist. Also, dass die irgendwas steuern oder dass die irgendwas entscheiden.
Ja, entschieden wird darum. Da, glaube ich, nur irgendwo ein Teil des Vertriebs, wenn überhaupt.
Ja, wenn überhaupt.
Wobei, also, die könnten mich da wahrscheinlich noch besser korrigieren, wenn wir mal da wären. Hint, hint. Ja. Aber ich an deren ihrer Stelle würde mir zumindest irgendwie aus der US-Zentrale irgendeine Genehmigung holen, dass dann halt, keine Ahnung, die Leute, die dort sind, dürfen dann am Ende irgendein Bild veröffentlichen von eine Waffe von der Figur, wo wir dann sagen, hey, boah, krass, das ist ein Flitzebogen, da muss Hordak oder irgendein anderer Horde-Mensch kommen, ist ja krass. Und wir wissen, dass irgendein Charakter kommt, haben den Charakter aber selber nicht gesehen. So wie Scott Knightley das bei Moto Classics auch ganz gerne gemacht hat. Einzig allein deswegen, um so ein bisschen so eine kleine Hype- und Werbemaschine anzukurbeln.
Vielleicht ist es ja auch so, da war doch mal beim Welt der Meister Magazin, die waren doch mal bei so einer Spielzeugmesse in Nürnberg und durften da von den Loyal Subjects, wurde zwar verkündet, dass Merman und Stinker rauskommen, aber ja, sie durften auch keine Bilder zeigen.
Genau.
Vielleicht können Infos rausgegeben. Ich weiß es nicht, vielleicht einfach keine Bilder, weil sie quasi in den USA die zunächst zeigen wollen. Vielleicht wollen sie da die Exklusivität vorbehalten, keine Ahnung.
Aber genau das wäre es. Es muss ja auch nicht unbedingt ein Bild sein. Es kann eben auch irgendeine Info sein. Und wenn man dann halt irgendwo von den Leuten dann gesagt kriegen darf, hey Leute, wir sind gerade aus der Zentrale rausgekommen, in Wave 3 kommt Hordak. Das reicht ja auch schon irgendwo. Das ist dann auch wieder was, worüber man dann diskutieren und spekulieren kann. Uiuiui, wie wird der Hordak aussehen? Wird er dann einen geschlossenen Mund haben oder einen offenen Mund? Wie auch immer. Solche Sachen halt. Irgendwas, so ein kleiner Brotkrumen, der dann halt auch nicht nur für die paar Leute vor Ort interessant ist, sondern auch für die tausenden deutschen Masters-Fans, die unseren Podcast gerade hören.
Ja, ist das schon garantiert, dass da wirklich nur die paar Leute vor Ort sind oder sind da eventuell auch mögliche Vertriebspartner in Deutschland?
Das weiß ich nicht. Das kann natürlich auch sein, dass da Vertriebspartner oder potenzielle Vertriebspartner eingeladen werden und dann halt mit extra Zucker irgendwo eingeladen. Kann natürlich auch sein. Wird sich dann erst zeigen, wenn die Veranstaltung vorbei ist und die Leute, die dort waren, dann zumindest erzählen können, wie es da war. Ja. Ist alles möglich.
Da werden die WhatsApp-Gruppen glühen dann noch.
Und jede Menge. Ich bin mal gespannt, wie viele Minuten es dauert, bis der erste Spoiler doch irgendwo die Runde macht.
Ja. Jede Menge Fake News.
Ja, und Leaks.
Ihr glaubt es nicht, Mighty Spector als German Exclusive der Grayskull Con. Aber das glaubt dann wirklich keiner.
Anti-Mighty Spector.
Wow, Anti-Mighty.
Ja, warten wir einfach mal ab, was da passiert. Vielleicht lädt Mattel ja doch nochmal den Matthias oder irgendjemand anderem von uns da ein, auch da teilzunehmen.
Ich hätte tatsächlich keine Zeit, weil ich genau an dem Tag gehe ich mit meiner Frau mal wieder aus, tatsächlich in eine Live-Aufführung von den drei Fragezeichen bei uns.
Also Matthias, du musst schon Prioritäten setzen. Du hast ja eine
Verpflichtung. Ich gehe mit meiner Frau aus.
Okay, also ich hätte zumindest Zeit. Ich bin da zwar eigentlich im Arbeitsstress drin, aber ich könnte mir zumindest für einen Tag immer noch ein bisschen Zeit frei. Ich hoffe, wenn es soweit wäre. Aber auch wenn von uns keiner da ist, es wird mit Sicherheit genug Leute geben aus dem deutschen Fandom und Sammeltum, die dann berichten können, was berichtet werden darf. Genau. Bleiben wir neugierig. Liebe Hörer, das war's, was unsere News betrifft. Aber ich bitte euch inständig, bleibt dran, denn jetzt endlich reden wir über ein Minicomic, auf das ich mich schon lange freue, nämlich The Menace of Trapjaw. Erschienen in Serie 2 der Masters of the Universe Vintage Figuren damals, nicht in deutscher Sprache erschienen, aber in der Comic Area von PE in Deutsch lesbar. Und ja, kommen wir mal schnell zum Inhalt. Bei seinem Versuch in Castle Grayskull einzudringen, kommt Skeletor auf eine geniale Idee. Mittels eines nur einmalig funktionierenden Zaubers will er durch eine benachbarte Dimension in die Burg gelangen. Ja, wer kennt das nicht? Als Skeletor die fremde Dimension betritt, wird dort gerade der entflohene Verbrecher Trapjaw gejagt. Dieser stößt auf seiner Flucht Skeletor durch das erste Dimensionstor zurück, während er selbst durch das zweite Tor stürzt, das ins Innere von Grayskull führt. Daraufhin wird der Königspalast von Eternia von Erschütterungen geplagt. Als diese auch nach einer Stunde noch nicht nachlassen und das Epizentrum bei Castle Grayskull ausgemacht wird, schickt der König He-Man, Man-at-Arms und Teela aus. Vor der Burg zeigt sich dann, dass der mutmaßliche Verursacher, also Skeletor, nicht minder verwirrt ist. Da öffnet sich auch schon das Burgtor und Trapjaw tritt heraus, erfüllt von der Macht von Grayskull und beseelt von der Absicht, Eternia als ersten vieler Planeten zu erobern. Spielend besiegt er Man-at-Arms und Teela. Auch He-Man und Skeletor haben keine Chance. Erst als die beiden ihre Hälften des Zauberschwerts vereinen, können sie die Verbindung zwischen Trapjaw und der Macht von Grayskull kappen. Durch die magische Rückkopplung wird Trapjaw zu Boden gestreckt. Als Skeletor aber die Ablenkung nutzen will, um in die Burg einzudringen, schließt sich die Zugbrücke direkt vor ihm. Geschlagen teleportiert sich Skeletor davon, nimmt dabei aber den bewusstlosen Trapjaw mit, damit dieser ihm künftig dienen soll. Bei dem Gedanken, wie sich Trapjaw beim Erwachen in Skeletors Gewalt wiederfinden wird, müssen die Helden lachen, als sie siegreich von dannen ziehen. Ja, verlassen wir die hämischen Helden und kehren wieder zum Anfang des Heftes zurück. Ja, im Grunde die Origin-Geschichte von Trapjaw, wie sie ursprünglich gedacht war, für deutschsprachige Fans doch ungewöhnlich, die ihn als Waffeningenieur Jaw kennen, der vom Panzer Skeletors überrollt wurde. Hier ist Trapjaw ein Krimineller aus einer anderen Dimension. Wie findet ihr das? Gordon.
Ja, generell eigentlich mal eine ganz gute Idee. Also ich find's eher langweilig, wenn immer alle Leute irgendwie die gleiche Origin haben. Skeletor findet irgendwo irgendwen und macht dann aus ihm mal kurz irgendwie einen Henchman. So finde ich es eigentlich mal ganz gut, dass jemand aus einer Paralleldimension oder wie auch immer kommt und vielleicht auch in dem Moment erstmal mächtiger ist als sogar He-Man und Skeletor in dem Moment, in dem er halt die Macht von Castle Grayskull absorbiert. Ich meine, gut, das sind ja nur noch frühe Comics und später hat man sich ja auch von diesem Zwei-Hälften-Schwert-Gedöns dann ja auch irgendwie getrennt. Aber hier für das damalige Narrativ, finde ich, passt das noch relativ gut. Warum jetzt Trapjaw natürlich einfach nur, weil er zu Castle Grayskull reinlatscht, plötzlich die Kraft von Grayskull hat, darüber können wir jetzt streiten, aber ja, scheinbar war das damals so, ne? Man ist da reingekommen und dann, ja, jetzt bin ich halt Superman oder so.
Vielleicht hat er seinen Robotarm versehentlich in eine Steckdose gesteckt.
Ja, genau.
Ja, Matthias, hast du diese Geschichte schon länger gekannt oder ist die dir erst in späteren Jahren bekannt geworden?
Ja, die ist mir tatsächlich erst in meinen erwachsenen Fanjahren dann sozusagen bekannt geworden, weil man ja dann die Minicomics über Planet Eternia Comic Area natürlich nachgelesen hat. Und jetzt natürlich im Minicomic-Sammelband auf Englisch dann lesen kann. Ja, ist ganz witzig, dass der so erklärt wird, aber was natürlich da komplett ignoriert wird oder ja aufgrund der Zeit oder des Platzes ja nicht erklärt wird, ist, warum er jetzt eigentlich diesen Roboterarm hat. Also er hat ihn halt einfach, weil er es kann da wird ja auch nicht gesagt oder so irgendwie erwähnt, dass er den auch ändern kann. Er hat ja nur den Blasterarm, soweit ich das sehe, in dem Comic.
Ja, richtig. Wobei zumindest die Öse von seinem Helm ja zum Abseilen benutzt
wird. Genau, das ist ja dann das, was zusätzlich, das haben wir ja schon mal gesagt, dass wenn ich das als Kind gewusst hätte, dann immer total verwirrt, was soll denn diese Öse da oben?
Ja, und am Ende von dem Seil ist nämlich seine Greifklaue.
Ach so.
Genau, die steckt da im Boden, glaube ich.
Ja. Ah, stimmt. Ah, jetzt sehe ich es erst. Du hast recht. Der greift an einen Felsen.
Genau.
Ah, jetzt. Das ist gut.
Aber du hast völlig recht. Es ist zwar eine Hintergrundgeschichte, aber so wahnsinnig viel über seinen Hintergrund wird eigentlich auch nicht erzählt. Das ist also eine Dimension. Ich finde die Story grundsätzlich auch gut und auch abwechslungsreich. Aber da ist einfach im Minicomic zu wenig Platz letztendlich. Was letztendlich schade ist, weil gerade bei so Charakteren wie Trapjaw, die schon irgendwie bei vielen, glaube ich, auch einen Reiz einfach ausmachen, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrund bekommt. Das wurde ja dann im 2000X Comic, bin in Icons of Evil versucht, ihm dann tiefergehende Hintergrundgeschichte zu verpassen. Aber grundsätzlich finde ich das auch gut, wie er auftritt, vor allem der erste Auftritt, als er da auf Eternia, also dann aus dem Grayskull marschiert, mächtig aufgeladen, wirkt sehr mächtig, bedrohlich, also gefällt mir richtig gut.
Mhm. Michael, gefällt dir das dann eigentlich auch, wie Trapjaw optisch aussieht? Der basiert ja noch auf einem unfertigen Entwurf, wo er halt eben gelbliche Haut hat und hat eher so eine kurze Hose, hat jetzt keine riesigen Stiefel, sondern nur die üblichen Feldstiefel und so. Wie findest du das gegenüber dem finalen Design?
Also ich mag natürlich total das alte Design, das man von früher kennt, blau-grün, aber ich finde, ich kannte das Minicomic logischerweise als Kind auch nicht, aber ich finde dieses Minicomic-Design ist früher echt richtig gut. Mir gefällt auch dieser Minicomic 3-Pack von den Classics richtig gut, da finde ich den Trapjaw mit Abstand am besten. Ich finde, der macht da richtig was her. Finde ich klasse, das Design.
Ja, aber ich glaube schon, dass es eine gute Entscheidung war, dass sie dann für die Actionfigur auf blau, lila, grün gegangen sind, quasi. Vielleicht weil das mehr irgendwie, das sticht mehr, also ich habe da mehr, dass das besser ausschaut als Actionfigur. Also jetzt als aus Verkaufssicht oder als, ja, also ich, Also ich finde zum Beispiel Minicomic schaut da nicht so gut aus wie als Classics-Figur, weil er da so blass ist irgendwie. Also ich weiß nicht, ob es an dem Sammelband liegt oder so. Aber irgendwie.
Nee, das ist auch schon im Original nicht besonders kräftig. Und deswegen finde ich es ja auch witzig, dass irgendwie die Trapjaw Classics-Figur dann wieder grün gemacht wurde statt gelb. Wo ich mir dann denke, ja, der war blassgelb gewesen.
Er wäre blassgelb gewesen, aber dann hätte er vielleicht nicht ganz so cool ausgeschaut oder so.
Ja, das ist es eben, was du sagst. Irgendwo wahrscheinlich wäre das an der Figur vielleicht auch optisch nicht so schön gewesen wie das Frankenstein-Grün.
Ja, aber stimme ich dir zu, wahrscheinlich für als Figur, man kann es jetzt schwierig beurteilen im Nachhinein, weil wenn man den Trapjaw nur so kennen würde, würde man sich auch richtig gut finden. Oder viele, schwer zu sagen, reine Spekulation. Aber ich finde das Design gut. Aber ich stimme dir zu, dass das Classics-Design noch ein Eck besser aussieht.
Mir persönlich gefallen beide Designs auf ihre Weise jeweils gut. Ich kann beiden was abgewinnen. Was ich dabei aber auch irgendwo ganz interessant finde, ist halt irgendwo Skeletors Vorgehensweise, dass er halt tatsächlich irgendwo von Trapjaw im Grunde dann irgendwo nicht wirklich Freundschaft oder sowas erwarten kann, aber sobald Trapjaw bewusstlos am Boden liegt, denkt sich Skeletor, ach, nehmen wir den mal mit, das geht bestimmt gut, wenn ich den zum Kämpfer von mir mache oder so. Das ist dann auch wieder irgendwie so ein bisschen krude, finde ich schon fast, wo ich mir denke, wenn ich an Skeletors Stelle wäre, glaube ich, würde ich eher denken, boah, den Arsch, den mache ich jetzt kalt. Der wird mich ja bei nächster Gelegenheit wieder hintergehen. Oder?
Ja, guter Punkt, aber der Skeletor, ich finde den Skeletor eh unfassbar, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, cool oder irgendwie, ja, eigenwillig in dem Minicomic, dass er da am Anfang einfach da vor Grayskull steht und da draufballert und es nichts bringt und es anscheinend auch keinen interessiert.
Samstagnachmittag vor Grayskull.
Genau, Skeletor steht halt
da vor dem so Tor. Rennt der Pischen vorbei. Was ist denn da wieder los, Erwin? Ach, nur der Skeletor, der ballert da wieder aufs Tor.
Genau, so. Genau. Er schafft's halt einfach nicht. Das steht ja auch in dieser in dem Beschreibungstext. Das ist einfach so genial. Skeletor zum 100. Mal. Versagt er wieder, ist einfach grandios. Und seine Idee
mit dem... weiter steht einer mit so einer Kreidetafel, macht immer so Striche.
Und seine Idee mit dem Dimensionstor quasi dann zwei zu erschaffen und dann in Grayskull dann rauszukämmern, ist eher an der Grenze zwischen Wahnsinn und Genialität. Typisch Skeletor.
Ja, vor allem, weil der Zauber ja nur einmal benutzt
wird. Genau, nur einmal. Aber das sagt er ja auch sehr schön im Englischen. Das such are the bizarre workings of magic. Also das ist auch super. Das ist natürlich, ja, so ist es halt. Ja. Ich kann es auch nicht ändern.
Ja, das muss man...
Wo der Autor schon gemerkt hat.
Ja, genau. Weil man den Kindern dann gleich nochmal erklärt. Ne? Ja, so ist das halt mit der Magie. So, ne? Mensch, ich Copperfield dich.
That's life, that's how it goes. Ja, aber die ganze Handlung hätte nie stattgefunden, wenn Skeletor in der benachbarten Dimension erwischt wäre, wo an der Stelle von Castle Grayskull ein massiver Berg gestanden hätte.
Stimmt. Oder mehr oder so. Also das ist ja auch sehr mutig, dass er da einfach dann dadurch das Dimensionstor schreitet. Da kann er überall rauskommen, ja. Genau, eben, oder eben, genau. Eben in den Felsen rein und dann ist er mit dem Felsen verbunden und das war's dann. Also kennen wir ja aus den Transporterunfällen bei Star Trek, dass da hin und wieder mal einer in den Felsen reingebeamt wird. Das ist auch schlecht.
Mein Gott, ist das Skeletor? Ihm wurde das Innere nach außen gekehrt.
Ja, genau.
Oh, ja. Gone. Wie siehst du das denn? Ich persönlich finde ja irgendwo, der Plot, der strotzt irgendwie vor irgendwo kleinen Logiklöchern irgendwo, diese Versuche mehr oder minder zu stopfen, aber ist irgendwo auf seine Weise schon wieder putzig. Was sagst du dabei mit Skeletors Dimensionsverschiebung?
Ja, also mir geht das da natürlich schon ein Stück weit ähnlich, ne? Das sind so ein paar Sachen, wie gesagt, eben auch dieses schon den vierte Wand brechen, in Anführungsstrichen, ne? Als wenn Skeletor jetzt vor sich hin murmelt, ja Mensch, Naja, so ist das halt mit der Magie. Ich habe das ja jetzt schon 30 Jahre lang gemacht, aber ich sag mir das selber nochmal, damit ich es glaube. Das ist natürlich schon so ein bisschen blöd, ne? Und so ein paar andere Sachen gehen da vielleicht auch nicht so ganz einher. Auch dieses, das hat ja schon so ein bisschen Slapstick-Einlage fast, ne? Hoa, ich fall durch das Loch und hepp, ich spring durch das Loch und keine Ahnung, ein bisschen Three Stooges-mäßig, ne? Also das, ja, aber dann denke ich mir halt immer wieder so, naja, gut, andererseits ist es eine Comicbeilage zu einem Kinderspielzeug und ich glaube, wir erwarten da jetzt auch nicht irgendwie einen heftigen, gruesome Comic. Von daher kann ich da ein Stück weit drüber hinwegsehen. So, es ist jetzt, es ist auch noch nicht auf dem Niveau, dass Skeletor mit einem Besen davonläuft.
Sehr gute Erinnerung an den Interpart-Sammelband, Gordon.
Ja.
Ja, ich würde dem aber auch beipflichten. Was ich wiederum dabei ganz cool finde, ist, dass sie doch nochmal irgendwie auf die Helfen des Zauberschwertes eingehen, wie er schon gesagt hat. Und ich finde das auch, das haben wir in den vorhergehenden Heften noch nicht gesagt, obwohl er schon vorkam. Ich finde es auch interessant zu sehen, wie der König von Eternia, der dort keinen richtigen Namen hat, eben auch auftaucht. Das ist ja der Unterschied zu den ersten Minicomics, die ja so als kleine Bildergeschichten gemacht waren, dass wir jetzt wirklich einen Regenten des Planeten haben, der im Grunde He-Man und Co. Befiehlt, nach Castle Grayskull mal Ausschau zu halten. Und wir wissen es, dieser weißhaarige König, der kommt auch im späteren Jahrgang nochmal vor, ist aber tatsächlich da das eben, was König Randor dann wenig später für den Zeichentrick wurde. Finde ich interessant, dass sich das jetzt schon so geändert hat, weil im Grunde hätte der Plot ja auch genauso stattfinden können, dass eben He-Man, Teela und Man-at-Arms irgendwo, keine Ahnung, bei Teelas Haus gerade irgendwo Picknick machen und dann fängt der Boden zu beben an und sie sagen, das muss Skeletor sein vor Castle Grayskull.
Ja, oder die Sorceress schickt ja auch gern immer so mentale Meldungen an den Prinz Adam oder He-Man. Dass irgendwas mit Grayskull ist, die kommt ja gar nicht vor, die Sorceress. Die hat anscheinend Urlaub oder so und hat Grayskull halt so stark versiegelt, dass der Skeletor zumindest in der Zwischenzeit nicht reinkommt. Aber die kommt gar nicht vor, also die muss auch gar nichts machen anscheinend.
Okay, vielleicht wäre das auch ein Charakter zu viel gewesen. Man kann ja auch darüber reden, dass eigentlich Ramen und Many Faces genau. Irgendwie nochmal vorkommen könnten.
Wollte ich auch gerade sagen, dass die ja auch, also die Helden sind ja nur, in Anführungsstrichen, He-Man, Teela und Man-at-Arms und sonst sind es halt die Soldaten und der König. Und die Soldaten, die sind ja auch nur Erdbebenopfer im Grunde, also die wackeln da ein bisschen rum, aber sonst machen sie nichts.
Ja, aber wenn ich mir das jetzt so überlege, wo du das sagst, wäre das tatsächlich doch ein ganz cooles Szenario gewesen, wenn der von der Macht von Grayskull verstärkte Trapjaw eben so spielend leicht wie er Teela und Man-at-Arms wegfegt, dann sogar noch mehr weggeputzt hätte, eben Ramen und Many Faces, hätte, finde ich, noch mehr Eindruck gemacht.
Ja, aber vielleicht war da eine Seitenzahlbegrenzung oder so und dann haben sie es runtergekürzt. Man weiß es, ne?
Ja, was mir noch als letztes aufgefallen ist, ist, wie der Talonfighter dort integriert wird, weil der Talonfighter, der wird im Grunde erst in einem anderen Minicomic, der chronologisch eher später angesiedelt ist, vorgestellt. Hier sieht man ihn aber schon auf dem Turm von Castle Grayskull. Und später, obwohl er auf dem Turm von Castle Grayskull ist, benutzen die Helden den Talonfighter, um nach Castle Grayskull zu fliegen.
Oh also mein jetzt Gott.
Wird das total crazy.
Das ist ja total unlogisch.
Aber das finde ich eigentlich, das ist ja, zieht sich auch durch die Boxarts durch, irgendwie so kleine Fehler, der Himmel beim also das Power Tools fährt mit diesen Power Tools hoch und unten winkt der Prince Adam. Also ja, diese kleinen Fehler, die finde ich irgendwie, die gehören fast schon dazu irgendwie. Ich finde es jetzt nicht großartig störend. Das ist natürlich verwunderlich und macht überhaupt keinen Sinn irgendwie, aber haben wir ja wirklich öfters in sowohl Boxarts, Comics, Filmation, Cartoon, weiß ich jetzt nicht genau, aber finde ich eigentlich ganz witzig.
Ja, wahrscheinlich wurde den Zeichnern einfach gesagt, hey, ihr müsst gucken, dass dieses Ding immer dort beworben wird. Das ist unser neues Playset. Das muss immer gezeigt werden, dass es mit Grayskull kombiniert wird.
Wahrscheinlich,
ja. Ja, Ich glaube, damit haben wir es eigentlich schon, was das Heft betrifft, an Besonderheiten. Außer vielleicht, dass man noch mal kurz auf die Szenen eingehen kann. Ich finde das Ganze insgesamt doch sehr kurzweilig und dynamisch erzählt. Also es kommt eigentlich kein wirklicher Ruhemoment in diesem Heft vor, wo man dann aus der Action rausgenommen wird. Man ist immer mittendrin. Oder seht ihr das anders?
Ne, finde ich auch. Es ist immer actionreich. Es passiert eigentlich andauernd was. Erst Skeletor ballert, dann reist er in die andere Dimension. Also es ist immer irgendwas los. Kaum Zeit durchzuschnaufen. Dann geht sofort in den Kampf. Und Trapjaw ist ja wirklich unglaublich mächtig hier auch.
Ja, weil er dann eben die Castle Grayskull-Kraft
hat. Ja. Und was ich noch ganz interessant fand, auch in dieser Action-Szene, in der der Skeletor dann seine schlangengeistartigen Wesen aus seinem Schwert rausschießt.
Ja, stimmt, genau.
Diese Strahlen da. Also da ist wirklich Action bis zum letzten Panel quasi geboten, faktisch.
Ja. Dann kommt halt eben diese Vereinigung von den Zauberschwertern, wo er dann diese, also ich finde das eine Bild, wo der Skeletor und He-Man das Schwert so gemeinsam halten, das schaut schon ein bisschen komisch aus. So, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht rein schwungtechnisch, dass man das so gemeinsam hält, aber gut.
Man müsste ein Video machen, wo dann, wenn dieses Panel da ist, dann so Jetam im Hintergrund.
Romance ist das. Ja, aber an sich finde ich es schon cool, dass das da wieder thematisiert wird oder im Grunde fast schon abschließend irgendwie zur Sprache kommt, weil danach wird das, glaube ich, gar nicht mehr gemacht. Und man könnte fast sagen, ja, okay, mit dieser Aktion ist das sozusagen endgültig verschmolzen, aber leider sieht man ja dann in einem Panel, dass der Skeletor und der He-Man gleichzeitig Schwerter haben. Dadurch ist es dann wieder unlogisch, aber man könnte sich denken, okay, durch diese Aktion gibt es dann diese zwei Schwerthälften überhaupt gar nicht mehr.
Ja, das stimmt, die haben dann beide wieder diese Hälfte.
Ja, die dann in einem, wo das Tor auf ist und das Skeletor so, ja, ich könnte jetzt reingehen und dann macht's flupp und das Tor ist wieder zu. Scheiße. Oh, Skeletor wieder verloren. Curse this castle. Großartig.
Du Scheißburg,
ja genau. Warum will ich die überhaupt erobern? Ich weiß
nicht. Das wäre so geil, so eine deutsche Übersetzung, weil einfach sowas immer drin steht, total flapsig. Du Scheißburg. Oh, okay, ja. Kommen wir zum Fazit des Ganzen. Gordon, wie gefällt dir das Heft? Kannst du da eine Note vergeben?
Ja, also generell finde ich es eine ganz gute Origin-Story und in der Rangliste von anderen Comics sehe ich das doch noch etwas höher an als gewisse andere. Mir gefällt auch der Artstyle, auch wenn sie jetzt hier da irgendwie dieses Blassgelb oder was auch immer da noch für Trapjaw genommen haben. Scheinbar ist es ja so gewesen, dass der Zeichner damals nur die Prototyp-Skizze bekommen hat und dann hieß es halt zum Tuscher, ja, mach, was du für richtig hältst. Das hat der dann einfach so gemacht, wahrscheinlich einfach den Farbtöpfer genommen, den er noch übrig hatte. Und das war dann eben Ockergelb oder sonst irgendwie was und das nur ganz leicht aufgetragen. Da störe ich mich eigentlich nicht so dran. Klar sind da so ein paar Ungereimtheiten drin und manche Sachen wirken vielleicht auch ein Stück weit unfreiwillig komisch. Aber letzten Endes finde ich die Herkunftsstory von Trapjaw eigentlich ganz cool. Ich finde es auch ganz cool, dass es mal ein Charakter ist, der auch einem Skeletor oder auch einem He-Man in erster Linie erstmal überlegen ist. Auch wenn es dann eben blöd aussieht, wie sie da zusammen das Schwert halten, da stimme ich zu. Also letzten Endes würde ich sagen, eine 2-.
Ich persönlich würde dem Ganzen eine 2 bis 2+ geben. Ich kann nicht viel mehr dazu beipflichten. Ich finde das Heft halt sehr abwechslungsreich. Mir gefällt auch der Zeichenstil. Hat ungeheuer viel Schwung in sich drin. Es gibt einfach natürlich Sachen, wo man sagt, those are the ways of magic oder wie Skeletor da auch immer sagt, ja, es geschieht so, weil es halt so geschehen muss, aber nichtsdestotrotz, ich habe Spaß, das Heft zu lesen. 2 bis 2+.
Bei mir ist es auch in dem Bereich, bei mir ist eine glatte 2 faktisch. Ich find's gut gezeichnet, das Trapjaw-Design gefällt mir, auch in dieser Farbkombination. Für das, was es ist, ein Minicomic zur Bewerbung, zum Bewerben eines neuen Charakters, super, das ist ein bedrohlicher Schurke. Für mich könnte ein bisschen mehr Background noch von ihm dabei sein, aber das ist wahrscheinlich einfach für dieses Medium einfach zu viel verlangt. Also er ist relativ schnell besiegt dann, da könnte man, also das Heft, grundsätzlich hätte das Heft noch wahrscheinlich 2-3 Doppelseiten mehr vertragen können, werde ich super gefunden, aber trotz dieser kleineren Schwächen finde ich es echt insgesamt einfach richtig gut. Also eine glatte 2.
Ja, würde ich tatsächlich auch sagen, 2. Also ich denke, als Kind hätte es mich, glaube ich, verwirrt, dass der Trapjaw da so ganz anders ausschaut als die Figur. Aber jetzt aus Erwachsenensicht ist es natürlich nachvollziehbar, warum das so ist. Und ja, ich finde, habe ich ja schon gesagt, ich finde einfach den Skeletor herrlich in der Geschichte, wie der da... ja, was der so macht in der Geschichte. Super. Und ja, er hat dann einen Kämpfer mehr in seinen Reihen und das ist ja der Sinn der Sache, dass man weiß, warum er einen neuen Kämpfer in seinen Reihen hat. Und ja, 2 und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Minicomic.
Was übrigens das angeht, wo du gerade die Kritik äußerst, dass der anders aussieht, das fand ich, wenn wir da später nochmal drauf kommen, beim Multibot zum Beispiel viel schlimmer.
Stimmt, ja genau, es gibt natürlich andere Beispiele. Also stimmt, Multibot war da deutlich, deutlich anders. Ja.
Generell einige Horde-Charaktere.
Ja, es gibt immer das mit dem, dass sie heute irgendwelche Entwürfe bekommen, die Comiczeichner, und dann wird wieder was geändert oder...
Ja, genau.
Ist natürlich so, das ist natürlich nachvollziehbar.
Wir haben einen ganz interessanten Amerikaner zu fragen, der quasi den Trapjaw, die Figur hatte, zusammen mit dem Minicomic damals, wie die das sehen würden, weil die haben ja das wirklich vorliegen gehabt. Also du kriegst das Comic präsentiert und hast die Figur dazu. Also.
Ja, tatsächlich habe ich mit ein paar Amerikanern mal drüber geredet gehabt, vor ewigen Zeiten, so Anfang der 2000er, Ende der 90er, als noch viele Leute in Deutschland auch überhaupt nichts von diesen Minicomics mitgekriegt hatten. Und da war es tatsächlich unter den Amis auch nicht so, dass das so super geläufig war. Die einen haben dann gesagt, oh, nö, das hatte ich gar nicht. Die anderen, doch, das hatte ich schon, aber habe ich eigentlich gar nicht mehr groß im Kopf gehabt. Also bei denen war das wirklich irgendwie so here, there, Filmation everywhere. Nach dem Motto, okay. Das hat irgendwo so die Minicomic-Sachen bei vielen überlagert. Es gab da aber auch andere, die dann gesagt haben, ja, das hat mich entscheidend geprägt und für mich war daneben der Zeichentrick gar nicht das, wie ich das gekannt habe, sondern die haben sich dann eben auf sowas wie diese Hefte jetzt mit Trapjaw, Treeclops etc. bezogen und gesagt, ja, so kenne ich die Masters. Es ist ganz unterschiedlich gewesen, wie die drauf reagiert haben.
Okay, interessant.
Ja, liebe Hörer, wir kommen zum Ende des Ganzen und wundert euch nicht, wenn meine Stimme immer seltsamer und höher geklungen hat, ansonsten wäre die komplett weggebrochen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Gordon, dass er trotz Krankheit hier durchgehalten hat, und bei Matthias und Michael, die den ganzen Blödsinn wieder mitgemacht haben, und natürlich bei euch, dass ihr unsere Folge angehört, runtergeladen oder was auch immer ihr damit angestellt habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr habt uns auf YouTube abonniert und gebt uns schöne Likes und gebt uns auch gerne Kommentare ab. Ansonsten hören und vielleicht sehen wir uns auch bald wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
Mir hat der Podcast auch wieder viel Spaß gemacht, gerade Minicomics, gerade auch die ersten Minicomics oder die DC-Serie finde ich ja eh klasse. Immer großer Spaß darüber zu reden, mit den Absurditäten, die da teilweise vorkommen. Freue ich mich schon auf die nächste Besprechung. Und dann bis zum nächsten Podcast.
Ja, ich habe bei meinem Grayscale-Con-Bericht natürlich wieder einiges vergessen. Unter anderem den Mustafa und den Frank von der Retro-Fabrik, mit denen ich mich ganz lang unterhalten habe. Es war total lustig und ich freue mich, dass sie schon an den nächsten Projekten dran sind und dass natürlich auch der Sammelband so ein Erfolg war, dass sie da weitermachen können. Und ja, wir haben ja da schon einige Wünsche geäußert, so Richtung Werbemagazine oder ganz andere Comics. Ich hoffe, da kommt noch einiges zustande und über das wir dann in den Podcast reden können. Bis dahin, Servus.
Ja, tschüss, bis dann. Ich habe auch noch mal kurz mit Tim Seeley natürlich telefoniert wegen des neuen Comics und da hatte er mir dann ja irgendwie, also ja, es sind ja ein paar Sachen ja schon veröffentlicht worden hier, ne, Bobby Lynn und so, ne, wie sie da auf dem Bett sitzt. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, ist ja wieder so ein bisschen typisch Tim, ne, also hier Skeletor gleich mit Blut, wird am Anfang umgebracht und dann sitzt da eine halbnackte Evil Lynn. Und dann meinte er, ja, es geht sogar noch ein bisschen weiter, wir werden sogar noch eine Schauerszene mit Teela haben, die sich da nämlich, also die dann da duscht und sich mit Fahr einreibt und so. Und dann habe ich ihm gefragt, sag mal, wenn jetzt Anti-Teela duscht, ne, duscht die dann auch mit Antifa?
Oh mein Gott, so viele Ebenen, das ist unfassbar.
Und gute Nacht.
Wow.
Das Hämonische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.
Also wenn wir uns mal irgendwie etwas eigenartig anhören, dann liegt es nicht daran, dass wir jetzt total bekloppt geworden sind, sondern dass die Medikamente bei uns nicht mehr ganz wirken. Aber ohne darauf näher einzugehen.
Das klingt jetzt aber falsch.
Bitte?
Das klingt jetzt falsch, dass die Medikamente bei uns nicht mehr wirken.
Ich weiß, das war eigentlich Absicht. Jetzt habe ich meinen Stift kaputt gemacht.
Ja, siehst du. Und all das nur, weil wir durch dieses blöde Dimensionstor gegangen sind.
Ich fange nochmal von vorne an. Oh Gott. Ich hab Fieber.
Jetzt wäre der Sepp dran, glaube ich, mit Antworten.
Oh, scheiße. Stimmt. Ah, wieder was für die Outtakes. Ja, ansonsten, ja. Skeletor, macht immer, was ein Skeletor macht. Und wir hören mit dem Podcast jetzt auf. Für diese Folge, das reicht jetzt.
Das Hämanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.